So, das war's schon wieder. Schon wieder eine Saison ins Land gegangen. Und ich möchte als allererstes euch allen tausend Dank sagen dafür, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn weiter transportiert, dass ihr ihn feiert. Deswegen macht das so viel Spaß wie am ersten Tag hier bei Hand aufs Herz. Und deswegen war diese dritte Staffel, die heute endet, auch sicher nicht die letzte, sondern dieses Baby, das feiern wir zusammen noch ganz viele Jahre weiter. Schön, dass ihr dabei seid zur Abschlussfolge dieser Saison. Erstmal einen Riesenrespekt an die ganze Liga, an jeden, der da beteiligt war, dass diese Saison unter diesen Voraussetzungen wirklich zu Ende gespielt wurde mit allen 380 Spielen. Das ist sensationell. Das ist schon eine unfassbare Leistung. Haben viele dran gezweifelt in der Saison und es hat wirklich geklappt. Ein Riesenglückwunsch nach Kiel, dass ihr so einen langen Atem hattet und euch wirklich diese Meisterschaft wiedergeholt habt. Das ist unglaublich bei der Belastung. Ein Riesendankeschön nach Flensburg, dass ihr diesen Meisterkampf möglich gemacht habt, der einfach nur legendär war. Ihr seid beide Champions. Im Sport kann halt leider immer nur einer am Ende die Trophäe haben. Und von vier Teams müssen wir uns verabschieden. Kommt bitte bald wieder. Glückwunsch an Balingen, an Minden und Co., die sich den Klassenerhalt gesichert haben. Auch das hat uns unfassbar Spaß gemacht, das zu beobachten. Wer sind wir? Florian Schmidt-Sommerfeld ist mein Name. Ich kommentiere Handball bei Sky, genauso wie mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Markus Götz, diese Stimme kennt ihr alle. Jeder, der sich für Handball in Deutschland interessiert, kennt diese Stimme. Was hat der alles kommentiert? Und er gibt uns wirklich nochmal einen anderen Blickwinkel auf diesen Sport. Ich freue mich sehr, dass er Lust hatte, mit mir diese Saison nochmal ein bisschen zu analysieren. Er war dabei bei diesem Wahnsinn in Mannheim, als die Rhein-Neckar-Löwen beinahe dem THW doch noch die Trophäe entzogen und sie nach Flensburg geschickt hätten. Das verarbeiten wir nochmal. Der Abstiegskampf, wie gesagt, der hat Götzi sehr begeistert. Aber wir schauen auch auf seinen Werdegang. Der hat ja alles erlebt. Alle Meisterschaftsentscheidungen mitgemacht der letzten fast 20 Jahre HBL. Er hat Deutschland zur Europameisterschaft 2004 zum Titel kommentiert. Da gibt es eine Menge, worüber wir noch mal so ein bisschen sinnieren können. Und dann seid ihr noch mal gefragt, die Wahl zum DKB-MVP des Jahres. Wer ist euer wertvollster Spieler der Saison? Das fragen wir euch. Ihr könnt noch ein paar Tage lang abstimmen. Die DKB präsentiert diese Abschlussfolge und auch an die DKB noch mal ein Riesendank für euren Support in diesen unglaublich fordernden Zeiten für die HBL. Und jetzt lange genug meiner Vorrede. Viel Spaß mit Marco. Markus Götz, lohnt sich, sich das reinzuziehen. Das ist die Abschlussfolge von Hand aufs Herz in dieser Saison. Muss ich den Mann eigentlich, ihr werdet ihn gleich alle erkennen, wenn er spricht, ne? Denn es ist, darf ich sagen, die Stimme des deutschen Handballs, Götzi, geht das in Ordnung? Oh, da verzieht er gleich das Gesicht.
Wenn du das sagst, ist es in Ordnung.
Du möchtest es nur nicht über dich selber sagen.
Nein, das würde ich nicht tun. Aber woran macht man das fest?
Naja, ich gefühlt die Masse an Spielen, die man mit deiner Stimme und großen Momenten,
das
die
kann
man
sein.
Mit deiner Stimme verbindet.
Das, also die Masse an Spiele, das könnte sogar sein, weil.
Dass du die allermeisten, weißt du, gemacht hast.
Früher hat der Uwe Semrau beim DSF viel kommentiert vor mir, bis heute. Super Kollege übrigens. Ja. Ich schätze ihn sehr, den Uwe. Aber damals wurden noch nicht so viele Spiele übertragen. Ja. Da gab es das eine Topspiel die Woche. Und später dann gab es ja auch schon DSF Sport 1 eine wesentlich höhere Frequenz, zum Teil mit drei Spielen die Woche. Und das natürlich jetzt auch nochmal gesteigert dann bei Sky. Also es könnte tatsächlich sein, dass ich die meisten kommentiert habe.
Wie viele Handballspiele hast du in deinem Leben kommentiert?
Als ich mich bei Sport 1 2017 verabschiedet habe, deswegen habe ich so eine ungefähre Vorstellung, da haben sie mir so ein Plakat gemacht und es waren da über 500, also es sind
krass, dann
750, 800 sicher.
Boah, das ist schon eine stramme Zahl.
Ja, das ist viel.
Und? Gibt's eins, was noch besonders nachhängt? Nee, da gibt es zu viel.
Es gibt, also für mich persönlich, das war halt damals, ich hab 2003 angefangen, mit Handball kommentieren. Also es war die erste Bundesliga-Saison 2003, 2004. Und schon im Winter, also Januar 2004, Hat mich Piet Krebs, damals Redaktionsleiter Sports bei DSF, zur Europameisterschaft nach Slowenien geschickt. Aha. Und wer ist Europameister geworden 2004? Das könntest sogar du noch
hin. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin.
So, und dann, weißt du, ich war echt ein junger Kerl noch.
Krass, das hast du, das hätte ich zum Beispiel nicht mehr, aber das hast du schon begleitet.
Ja, und das war im Januar 2004 und dann, ich habe alle deutschen Spiele gemacht von vor Ort und dann das Finale gegen Slowenien und dann sind die Europameister geworden und das war halt diese Generation, die halt mehrfach ganz knapp davor war.
Ey, was ich
und
da das, an Tränen geweint habe.
So, und das Kind. War, und das war natürlich, und das war damals, glaube ich, eine der zwei oder drei Rekordquoten beim DSF, da haben über 5 Millionen Leute zugeguckt. Also, weißt du, damals. Und es war übrigens auch dann das letzte Mal, dass die deutschen Spiele bei DSF waren. Danach haben die Öffentlich-Rechtlichen gesagt, jetzt ist Schluss hier mit.
Das ist uns zu groß geworden.
Ich war ein halbes Jahr Handballreporter und dann saß ich da und habe dieses Spiel kommentiert. Das war Wahnsinn. Geil. Also, das habe ich schon noch als echt tolles Erlebnis abgespeichert. Ja, das kommt dann sofort, logisch.
Und warum haben die Öffis dich dann nicht mit rübergenommen?
Ja, das freue ich mich auch.
Können wir, oh Gott. Nicht, dass das jetzt gleich in der Generalmedien stellt. Könnt ihr sehen, wir wollten ja eigentlich erstmal drüber sprechen, wie die Saison zu Ende gegangen ist. Man muss bei dir vielleicht noch sagen, wir nehmen jetzt wirklich am Tag auf, bevor das rauskommt. Und du hast ein ganz schönes Brett hinter dir, ne? Weil du hinten an die Handballsaison nochmal schön eine Woche Wimbledon dran gehängt
hast. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also,
Sonntag, am 27.06. war ja letzter Spieltag und direkt Montag am 28. ging es auf den grünen Rasen.
Wahnsinn.
Ja, aber du, das lag jetzt einfach so. Normalerweise ist ja die Handballsaison früher zu Ende. War echt ein Brett, ist auch echt, ich glaube, das weiß nicht, ob das die Leute sich auch vorstellen können. Du sitzt da halt den kompletten Tag und bist ständig auf Abruf. Mhm. Gerade die ersten zwei Runden hat es ja auch geregnet. Das ist ja ein einziges Durcheinander. Ja. Du verlierst übrigens völlig den Überblick.
Wie viel Uhr, welches Spiel?
Es ist verrückt. Aber es macht natürlich auch total Bock. Ja. Also ich liebe Tennis und Wimbledon war immer schon mein Lieblingsturnier. Mhm. Wir waren ja komplett in München dieses Mal. Das hochkompliziert alles, ja, Reisebedingungen und so, aber wurscht, wir sitzen dann da halt alle und das ist ja auch übrigens das Schöne, dann siehst du 12 Kommentatoren die ersten Tage und dann sitzt du da in, natürlich unter Corona-konformen
mit
Bedingungen,
Abstand.
So, aber trotzdem, hey, dann sitzt du da den ganzen Tag und die Tage werden lang und du weißt doch, was man für einen Blödsinn verzapft dann im Laufe des Tages.
Ich mache das immer on-air, ich muss das dann gar nicht mehr.
So, ich versuche das dann da zu kompensieren. Damit, und das ist dann einfach ein Riesenspaß.
Muss man ja wissen, ne? Wir kommen ja gar nicht so oft zusammen als Kommentatoren.
Ja, wir Kollegen auch.
Leider, ne? Weil jeder fliegt oder fährt oder was auch immer in seine Halle.
Das ist so.
So, und ist dann dort, ne? Diese Momente sind rar. Dass
wir also bei uns mal Spielen so gar nicht, oder?
Ja. Nee, es sind ja nie zwei Kommentatoren bei einem Spiel.
Waren wir einmal in derselben Halle?
Nee, wir waren, glaube ich, noch nie in derselben Halle. Siehst du?
Beim Champions League Final vor.
Nee.
Doch, in Köln.
Nee. Wir waren, also als Zuschauer waren wir mal zusammen in Köln, als die Nationalmannschaft dort gespielt hat, 2019. Und ich war mal auf HBL-Einladung irgendwie so beim Supercup oder Pokalfinale, als du für Sky kommentiert hast. Ja, aber ist ja auch Wumpe, darum soll es gar nicht gehen. Was bleibt denn dir so hängen aus dieser HBL-Saison?
Boah, also echt vieles, weil sie halt so ungewöhnlich war. Ja. Also zunächst natürlich die 20er-Liga, die 38 Spieltage, das Wunder, dass wir das echt zu Ende gekriegt haben. Also ich war ja strammer Behaupter bis April, dass wir das nie und nimmer zu Ende kriegen. Ich habe es allen erzählt, die es hören wollten und auch denen, die es nicht hören wollten, dass wir das niemals zu Ende bekommen. Und
das ist echt krass, ne? Und da waren übrigens nicht wenige deiner Meinung.
Ja,
weiß ich.
Es sah ja auch zwischenzeitlich jetzt nicht so gut aus. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Absagen. Es gab 40, 50, ich weiß es nicht mehr. Aber das natürlich, es war eine brutal intensive Saison. Man muss sich, also die ganzen Bedingungen. Das Schöne an unserem Job ist ja auch das gemeinsame Rumreisen normalerweise. Mhm. Ja, mit den Kollegen, du sitzt im Zug, du sitzt im Flugzeug, du sitzt im Auto, du redest eine Menge Blödsinn über den ganzen Tag und du gehst abends noch dann an der Hotelbar ein Bier trinken und alles. Ja. Das hat ja alles nicht stattgefunden. Wir waren ja nur noch alleine unterwegs, also es waren nur noch, die Leute werden es nicht wissen, aber es waren nur noch die Kommentatoren vor Ort und du hast alles alleine gemacht. Und das, also ich fand das schon auch ermüdend mit der Zeit, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Seele war halt weg, ja, dieses Gemeinschaftliche und dann, dass die Zuschauer auch gefehlt haben, dass du auch schlechter natürlich an die Leute rangekommen bist in den Hallen, weil ja überall gab es Sektoren, da darfst du hin, da darfst du nicht hin. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber keine Gastronomie monatelang. Du bist im Februar irgendwo unterwegs und du isst irgendwo im Stehen. So,
Ja,
du.
oder selbst ich war einmal, wann war denn das? 22 Uhr in der Stuttgarter
Du kriegst
Innenstadt.
gar nichts mehr.
Der McDonald's ist sogar zu.
Das
Das
gut,
war
da bin ich
echt
immer
krass.
froh, wenn der zu ist. Da hab ich nicht.
Aus gesundheitlichen Gründen sehr.
Nein, aber
Nein,
ich glaube,
ja.
man kann sich ein Bild machen. Das waren auch für uns außergewöhnliche Bedingungen und die waren, ey, alle waren froh, dass man arbeiten konnte. Also nicht falsch
Total.
verstehen, aber es war auch anstrengend.
Ja. Und weißt du, du hast doch auch sicher, was reist denn du an Kilometern dann auch ab in so einer Saison? So wahrscheinlich auch so ein halbes Mal um den Erdball gefühlt, ne?
So viel ist es nicht. Ich habe mich jetzt gerade auch während Corona sehr auf den Süden
Ja,
konzentriert.
macht ja auch Sinn.
Aber Auto gefahren bin ich extrem viel.
Ja.
Ja, extrem viel.
Balingen. So, das ist doch so
Balingen,
eine deiner
Göppingen,
Stammstrecken.
Stuttgart,
Ja.
Mannheim,
Genau.
Nürnberg,
Das, was alles machbar
Coburg.
ist. Coburg haben wir jetzt leider verloren. Genau, das war einer, der aus München gut zu erreichen war. Das war
Das
für
stimmt.
uns immer
Das stimmt.
positiv.
Aber es war durch und durch außergewöhnlich. Und natürlich, sportlich war es natürlich trotzdem irre geil, weil,
Ja.
ehrlich, ich habe auch immer wieder, hab ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es gab, also seit 2003 begleite ich das wirklich intensiv als Reporter. Es gab nicht viele Spielzeiten, wo sozusagen der Kampf um die Meisterschaft derart ausgeglichen war. Und ich meine jetzt nicht nur, was die Punkte betrifft, sondern aus meiner Sicht eben auch, was die Qualität und die Stärke in dem Fall zweier Mannschaften anbelangt. Ich finde, dass Kiel und Flensburg absolut auf Augenhöhe waren und sind und dass Kiel jetzt am Ende durch diese verrückte Situation da in Mannheim
Wahnsinn.
in der letzten Sekunde Meister wird, dass es dann einfach in dem Moment ist es das Glück, dass du auf deiner Seite hast. Aber bitte, siehst du irgendeinen Unterschied qualitativ zwischen
Nein,
diesen
ich
beiden Mannschaften in dieser Saison? Und das war
absolut.
außergewöhnlich. Und
Ja.
das hat die Saison geprägt und das hat natürlich auch einen Riesenspaß gemacht.
Das Einzige, ehrlich gesagt, ich habe nämlich das überlegt, das Einzige, was ich so gesehen habe, ich hatte das Gefühl, so in den so im Dauerlauf der letzten 10 Spiele, sage ich jetzt mal so, ich hatte das Gefühl, die Kiel und Flensburg, wenn sie beide, die meisten haben sie ja gewonnen. Es gab die Ausrutscher von beiden gegen Magdeburg und gegen die Füchse. Aber das, was sie gewonnen haben, hatte ich das Gefühl, dass Kiel seine Sachen ein bisschen souveräner macht. Das war so der einzige, weißt du, wenn du überlegst, wie knapp es Erlangen-Flensburg, fast hätten wir den Meisterschaftskampf, wäre für uns tragisch gewesen.
Ich
Ja,
war dort.
da, so, ja, das stimmt, du weißt das am besten. So, also wie tragisch das war. Und ich habe zum Beispiel den Ein-Tore-Sieg von Flensburg in Essen
Der
kommentiert.
ist aber ja auch schon eine Weile her.
Ja, das stimmt. Was war das? April?
Das kann schon sein, aber
Aber das war nur so ein Gefühl.
Und
Ich
trotzdem,
weiß auch
du
gar
darfst ja auch
nicht.
nicht vergessen, was die Flensburger für
Das ist echt so.
Verletzungsprobleme hatten.
Härter gebeutelt als Kiel,
Ja,
würdest du sagen? Ja.
würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ja.
So, also, das ist ja, das kumuliert übrigens bei diesem Spiel in Erlangen als Gottfriedsson. Das war für mich übrigens, ich weiß gar nicht, ob das ausreichend transportiert wurde.
Wie kaputt
Ja?
der war.
Nein, das war für mich eine Heldengeschichte der Neuzeit. Ich war völlig fasziniert, wie der war ja schon angeschlagen, Sprunggelenk, also zweitletzter Spieltag, für alle, die es nicht mehr ganz im Kopf haben. Und Flensburg muss beim HCR lang gewinnen. Und sie tun sich brutal schwer. Und sie pfeifen aus dem letzten Loch. Und sie haben genau eine Rückraumreihe. Und der Sjögaard ist auch noch angeschlagen. Ja, der konnte eigentlich gar nicht spielen. Und Gottfriedsson hat Probleme am Sprunggelenk. Und dann knickt er um und er kann nicht mehr. Er ist einfach fertig. Und er geht raus und er sitzt da und zieht sich die Schuhe aus und kriegt den Eisbeutel auf den Knöchel. Also, ehrlich, eigentlich war klar, der kann da jetzt
Ja.
nicht mehr spielen. Und dann sieht der, Scheiße, wir gewinnen das Spiel nicht. Und dann sieht der, Kacke, der Sjögaard ist auch völlig im Eimer. So, und dann, weißt immer, du guckst immer runter, du sitzt direkt dahinter, 7, 8 Meter entfernt und
Du hast den Gottfriedsson richtig
ich habe den
beobachtet.
beobachtet, ununterbrochen. Das hat mich so fasziniert. Und dann fing der an, dann nimmt er sich den Eisbeutel runter und ich hab sofort gedacht,
Es gibt
jetzt,
nicht.
Jetzt, jetzt passiert was. Mhm. Ja? Und dann nimmt er den Eisbeutel runter und dann lässt er sich tapen. Und weißt du, es geht so also von Minute zu Minute und dann zieht er die Schuhe an. Und dann, aber ist er nochmal so in sich zusammengefallen, so nach dem Motto, scheiße, das geht jetzt eigentlich nicht, aber ich muss. Und dann geht er wieder aufs Feld und wirft dieses Murmeltor.
Ja, ja, er murmelt, würde ich auch sagen.
So, und also die ganze Geschichte ist er dann bekannt. Aber das war mich hat das total mitgerissen. Ja. Und das hat mich natürlich an den Flensburgern auch explizit total fasziniert, wie die sich unter diesen schwierigen Umständen da zum Teil durch die Spiele gekämpft haben. Ich finde, dass die beiden absolut auf Augenhöhe waren in dieser Saison. Wenn man weiß, übrigens auch Champions League, wie Flensburg performt hat, der Gruppenphase gewonnen und so weiter und so fort. Mhm. Also das war schon allerhöchstes Niveau, absolut auf Augenhöhe und so ausgeglichen, hat man selten gehabt.
Ja, geil, oder?
Ja, und voll.
Wir wären einen Wimpernschlag davon weg gewesen, dass Flensburg 3 Meisterschaften in 4 Jahren feiert. Hättest du das beim ewigen Vizemeister irgendwann mal
verstanden? Nö, weil die Vizemeisterei habe ich noch gut in Erinnerung.
Ja. Hast du ja auch viele begleitet, ne?
Nee, das hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Ich meine, nachdem Mike Machulla übernahm von Lubo Franjes, das war ja noch die Phase. Mit den Vizemeisterschaften, dass der dann gleich mal zweimal den Titel
holt. Hatte man da nicht eher das Gefühl, die werden
so jetzt... Unglaubliche Leistung.
Das ist sensationell,
sorry,
oder?
Ja. Hatte man nicht das Gefühl, wollte ich nicht unterbrechen?
Aber ich hatte eher das Gefühl, gut, jetzt mit dem neuen Trainer, sie haben ihren Champions-League-Siegertrainer verloren, die müssen sich jetzt erstmal auch neu sortieren und so. Und dann, der holt 2 Titel in seinem 2. Debüt. Ja, das
war außergewöhnlich, außergewöhnlich. Also jetzt soll das überhaupt nicht relativieren oder schmälern. Ach du liebe Zeit,
jetzt geht dir der
Rasenmäher.
Aber das ist nicht.
Aber so, wir machen das Fenster zu.
Wir machen das Fenster zu, das müsste reichen. Naja, dann komm, ich mach hier einmal. Ihr seid live dabei.
Ja, ja. Beim Rasenmähen. Hier. Mitten in München. Nicht mitten in München, aber fast. Wo waren wir stehen geblieben? Es war vielleicht insofern eine günstige Situation für Flensburg, weil die Löwen so nach den 2 Meisterschaften vielleicht auch ein bisschen bequem geworden sind an der einen oder anderen Stelle und die Kieler in ihrem ja, genau, und dann die Kieler auch da noch in ihrem Umbruch steckten. Die hatten ja auch 2, 3 echt schwierige Jahre nach dieser Serienmeisterschaft sozusagen. Aber das soll das überhaupt nicht schmälern, großartige Leistung,
fett. Ja, aber das ist ja, oder, ich meine, das wird ja schon immer so ein bisschen diese Geschichte der Liga vielleicht auch bleiben. Du musst halt in den Jahren da sein, wo der THW nicht seine volle Stärke erreicht. Oder?
Also jetzt auf Sicht über die Jahrzehnte hinweg kann man das so sagen.
So.
Jetzt, die letzten Jahre war es ja echt cool. Also hey, weißt du, es gab ja auch viele Jahre, wo wir Bayern-Zustände hatten im Handball, wo man quasi, und Leute, ich habe absolut nichts gegen den THW, auch wenn viele da draußen der Meinung sind, es ist echt absolut, aber es
also
gab
mir hat er im Geheimen mal verraten.
Nix jetzt hier. Nein, wirklich. Es gab natürlich echt Jahre, da hast du innerlich gejubelt, wenn der THW mal verloren hat, weil die waren so überlegen, das war wirklich, das waren Bayern-Zustände, die haben 10 Meisterschaften in 11 Jahren geholt und nur einmal hat der HSV dazwischen gefunkt und es war so dominant, also hallo, 68-0 Saison.
Ja, Wahnsinn.
68-0 Saison.
68-0.
Und, jetzt hat sich das ja schon in eine andere Richtung entwickelt und das, also für den Neutralen, und das bin ich, ist es natürlich so.
Deutlich geiler, ne?
Ja.
Ja. Ja, es ist wirklich, also ich finde das Fußballgleichnis sehr gut, weil man entwickelt da so eine Angst, dass wir nie wieder, bei den Fußballern ist es gerade so, man braucht sich keine Illusionen machen, wenn die nicht völlig abrauchen, die Bayern, dann kommt da keine Spannung. Und jetzt ist halt die Frage, liegt es denn nur an der, müssen wir nur danke Flensburg sagen, dass die so unfassbar liefern? Ich meine, mit was für niedrigen Minuspunktzahlen, die jetzt zweimal nicht Meister geworden sind. Das eine war natürlich auch die Abbruchsaison. Mhm. Das ist halt die Frage, lässt sich das so aufrechterhalten oder glaubst du, der THW ist jetzt, ich meine, wenn man sich anguckt, was ein Sargosen in seinem ersten Jahr schon spielt, wie blickst du da so voraus?
Wenn ich mir angucke, wie die Flensburger personell aufgestellt sind, also wenn die auch alle wieder zurückkommen und sie haben ja jetzt auch, wie ich finde, wieder exzellente Neuzugänge für die kommende Saison, dann gehe ich ganz fest davon aus, dass es jetzt die nächsten Jahre sehr offen bleibt. Mhm. Und es muss ja auch das Ziel sein von Mannschaften wie Magdeburg, Berlin und den Rhein-Neckar-Löwen, deutlich näher ranzukommen. Ja. Ja? Ja. Also natürlich kannst du nicht erwarten, dass sie vorbeigehen, aber der Abstand ist einfach viel zu groß. Ja. Und da bin ich gespannt. Und ich so, also so wie die Flensburger aufgestellt sind, das ist natürlich schon auch sehr eine Frage von Verletzungen bzw. Gesundheit, aber also die nächsten 2-3 Jahre sehe ich die Flensburger absolut konkurrenzfähig und viel weiter brauchst du ja auch nicht gucken.
Ja, ja, genau. Weiß das ja interessiert. Nicht. Ja. Wer weiß, wer wohin geht oder sich hoffentlich nicht verletzt. Und Kiel? Weil ich meine, für Jicher ist es auch im zweiten Jahr
Wahnsinn. Die zweite Meisterschaft. Das soll auch jetzt bitte nicht falsch rüberkommen. Ehrlich. Beide, und ich habe es mehrfach gesagt, beide hätten diese Meisterschaft vollauf verdient gehabt. Die Kieler haben es natürlich auch zu 100% verdient. Genauso bemerkenswert die Leistung von Philipp Jicher in seinen ersten beiden Jahren als Cheftrainer zweimal Meister zu werden, wie eben die von Mike
Mahula. Der ja auch so ein Erbe angetreten hat da.
Ne? Außergewöhnlich, also, außergewöhnlich.
Und hast du nach diesem Magdeburg-Ding noch dran, weil das war ja, also wenn selbst ein Duvniak sagt,
ja gut, aber
die Tür geht nicht mehr auf.
Bei Dulle
sag mir nicht, da war Kalkül dabei.
0,0. Der besteht ja aus Emotionen, quasi zu 99,9%. Ganz ehrlich, ich mag den Domagoj unglaublich gern. Das ist so ein feiner Kerl. Also übrigens auf dem Handballfeld nicht immer. Aber da gibt es ja genug Leute. Wie soll man es sagen? Das ist nicht immer die feine Art. Du weißt, was ich meine.
Ne? Er weiß auch mal, wo es schmutzig ist.
Er weiß es ganz genau. Aber hey, abseits des Feldes, immer freundlich. Einfach ein super Typ. Ich mag ihn total gerne. Und der war natürlich hoch emotional in dem Moment, logischerweise, so wie das Spiel gelaufen ist. Und aus diesen Emotionen heraus kam die Aussage, dass er weiterhin so knapp war, natürlich mit ein paar Stunden Abstand oder ein, zwei Tagen Abstand fängst du dann natürlich wieder an zu denken als Sportler, komm, wir machen weiter und vielleicht verlieren die doch noch. Und davon lebst du. Und dann ist es halt passiert mit Flensburg zu Hause gegen Berlin.
Berlin, genau, mit 4 Toren, ja, glaube ich. Und dann hattet ihr eben dieses Finish, es zeichnet sich früh ab, Flensburg-Balingen.
Du meinst jetzt am letzten Spieltag? Genau,
wir müssen jetzt über den letzten Spieltag reden. Ja, müssen wir.
Das war gut.
Ich muss dir als Einstimmung noch sagen, das finde ich so geil. Ich weiß nicht, mich haben so oft Unentschieden getroffen, seit ich bei Handball Sky kommentiere. Ich bin irgendwie der
Unentschieden. Aber Unentschieden ist doch gar nicht so schlecht.
Ich finde das geil. Das ist das sensationellste.
Wenn du sagst getroffen.
Also, ja, genau. Also, ja, gut, weil ich mir dann immer die Seele aus dem Leib schreibe und mir denke, Gott, was habe ich dem Zuschauer wieder zugemutet?
Das besprechen wir ein anderes Mal.
Das ist besser so. Ich habe dem Rohbohm, dem Kieler Pressesprecher, gesagt, ich habe erst vorletztes Spiel, Lemgo Kiel gemacht. Na, schon gesagt, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ey, ganz ehrlich, ich bin auch so, ich will einfach nur, dass die Saison rum ist. Und habe ich gemeint, ja, also heute gegen Lemgo, ja, mal gucken. Und ja, kam schon raus, da sehen sie sich ganz gut im Flow jetzt. Und dann habe ich gemeint, ihr könntet ja auch heute gewinnen und gegen die Löwen dann unentschieden spielen. Und dann sagt er mir, ja, dann darfst du nächstes Jahr einen anderen anrufen, das überlebe ich nicht. Und das für mich packt so alles, oder so war das doch. Eigentlich war das ja nicht zu überleben, Anspannung, dieser letzte Spieltag.
Ja,
also, erzähl mal, was du da in Mannheim miterlebt
hast. Ja, ich war tatsächlich in Mannheim und ich glaube, das Flensburger Spiel war gefühlt nach 3 Minuten 14 entschieden. Und das überhaupt, ehrlich, die Balinger, riesen Respekt. Übrigens, nur ganz kurz noch Nebensatz. Die Qualität des Abstiegskampfes hat mich Wahnsinn. Total da fasziniert.
Reden wir auch noch
Minden, Balingen, die Eulen, ganz großartig. Zu Teilen auch Mannschaften wie Essen und Nordhorn. Coburg hat mich echt enttäuscht. Mhm. Aber großartig, wirklich. Mhm. Hat uns ja alle total fasziniert, mich auch. So, also Balingen gerettet am zweitletzten Spieltag. Da kannst du bitte nicht erwarten, dass die nach Flensburg fahren und da dann nochmal irgendwie. Und vor allem. Die Konstellation war ja auch so, dass die Kieler es in ihren eigenen Händen hatten und dann liegt es auch an Kiel. Dann kannst du nicht erwarten, dass Balingen
in Flensburg...
So, damit die Einordnung hier richtig ankommt. So, ja. Spiel sofort entschieden, kam ja sofort an, deutliche Führung, Flensburg, okay. So, also alles guckt nach Mannheim. Zur Pause Kiel 4 vor.
4 vor, das weiß ich
11:15 so stand es, glaube ich. Ach, und unter uns, also ich saß da mit Heine... kurz gesprochen in der Pause, im Leben hätte ich nicht geglaubt, dass es nochmal so eng wird. Mhm. Ja. Weißt du, die Löwen, auch nicht gerade in einer einfachen Situation, da wurde noch irgendwie geredet, 4 oder 5, hoho. Also das war nun wirklich nicht die Motivation, sondern ja, wenn dann überhaupt einfach die Spielzeit sauber zu Ende zu bekommen, genau, und dem THW, großer Rivale, vielleicht noch eins mitzugeben. Einen
für 2014 mitzugeben.
Sozusagen. Ja. Aber natürlich hast du schon auch den Eindruck gehabt, dass es schwer gefallen ist, dem einen oder anderen, ja, nach dieser super langen Saison da. Ja. Weißt, wenn du nicht den hundertprozentigen Eigenantrieb hast, dann ist es schwer in so einem Moment. So. Und dann auch Beginn zweiter Hälfte, Kiel führt, glaube ich, 2017.
Ich muss es noch einmal gucken. Aber Götzi, es stand, siehst du, wie durch du warst, es stand 13-12 zur Pause für Kiel. Ich habe mich jetzt, aber es gab irgendwann mal, gab es eine deutlichere Führung, aber zur Halbzeit.
Ist das jetzt dein Ernst, oder?
Naja, Mia Sarabets macht mit Abpfiff
scheinbar. Naja, natürlich, da stand es unentschieden und Sarabets hämmert das Ding rein. Wie komme ich jetzt auf das L? Weißt du, wo das L15 stand und kannst du gucken? Stand es zur Pause bei Erlangen gegen Flensburg am zweitletzten Spieltag.
Ah, ach so. Das ist übrigens jetzt ein Phänomen dieser Saison. Mir geht das 1-1 genauso. Man wirft wahnsinnig, es war zu
viel. Ja, es war zu viel. Und jetzt habe ich mich schön in die Scheibe. Aber das war aber wirklich so.
Nix. Aber es steht dann zum Beispiel 16.
Die Flensburger 13. haben. So, du hast vollkommen recht. Ich erinnere mich, Sarabets mit dem Schlagwurf zur knappen Führung. So, mhm. Und dann zweite Hälfte. Es stand definitiv 2017 für Kiel.
Ja.
Und Kiel hat die Chance, auf 4 wegzugehen.
Ja.
Und das war so bis Mitte der zweiten Hälfte.
Ja.
Vom Gefühl her sind die Kieler besser als diese 2-3 Tore Unterschied, ja? Und kontrollieren das, ohne zu glänzen. Und dann war die Buchse voll.
Wirklich, das hat man so gemerkt.
Aus meiner Sicht war das emotional, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, eine außerordentliche Herausforderung, dann, wie das hinten sich entwickelt hat. Hey, da kam Müdigkeit,
ja,
Erschöpfung und dann natürlich auch Angst und Anspannung zusammen. Mhm. Und die Kieler haben dann vorne jetzt nicht ihr bestes Spiel gemacht.
Ja. Auch da, ne, fehlt ein Winzek. Ich glaube, Weinhold hat sich ganz schön geschleppt.
Ja, also zum Beispiel, Pekele Horak. Pekele ist ja selber die ganze Zeit angeschlagen gewesen. Ja. Und der musste dann noch, nachdem sich Winzek verletzt hat, noch mehr spielen. Die sind zum Teil einfach stehen geblieben bei 6 Meter. Das mag vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal taktisch gewesen sein, ein bisschen defensiver zu verteidigen, keine Frage. Aber die sind einfach auch alle auf der allerletzten Rille dahergekommen.
Ja. Ja.
So. Und dann, weißt du, dann diese Gemengelage und dann, und du hast es gesehen und gemerkt, und auch unten Philipp Biecher soll mir keiner erzählen, dass der innerlich ruhig war. So, und dann spitzt sich das zu zum absoluten Wahnsinn, bis in diese allerletzte Sequenz rein. Wo die Kieler dann den Ball halt, also in der letzten Minute war das ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, war es jetzt 30 Sekunden vor Schluss
roundabout
oder war es 40 Sekunden? Und pass auf, die Kieler sind in Unterzahl. Ja?
Ja?
Und das Tor ist leer beim letzten Angriff der Kieler. Und Palika hat das Ding in den Händen und ich denke mir, was macht er jetzt? Und ich habe, Palika hat noch nicht mal Richtung Tor geguckt. Was war meine? So nach dem Motto, nee, das mache ich jetzt nicht. Das sollen andere.
Zu Recht.
Er hätte werfen können.
Da würde ich auch Andi Schmid den Ball geben.
So und dann gab es ja diesen letzten Angriff. Es gab die Auszeit, wenn mich nicht alles täuscht, 19 Sekunden vor Ende des Spiels.
Ich schaue nochmal schnell, ob ich
das mit dem Ticker so schnell.
Nein.
Ach, so 19 Sekunden vor Ende des Spiels und die Löwen Überzahl. Und da muss ich dir sagen, das ist komisch gelaufen dann da ganz am Ende. Weil wenn die Löwen treffen, ist Flensburg Meister.
Ja? Genau.
So, und da ist
40 Sekunden waren es scheinbar, Auszeit.
So, aber da
40 Sekunden.
Ja, also die letzte Phase dann war
Bei den 15 Sekunden davor kriegt nochmal Peke die 2 Minuten.
Dann waren es, das war die letzte
Überzahlsequenz.
Genau. Ich hätte nicht so viel Wimbledon gucken sollen.
Das macht auch gar nichts.
Nein, aber du hast auf jeden Fall die Überzahlsituation im letzten Angriff und es waren 15, 17, 19 Sekunden, irgendwas in dem Dreh. Also genug Zeit, um eine vernünftige Aktion in Überzahl spielen zu können. Und Andi hat dann den Ball und also gefühlt, so habe ich es abgespeichert zumindest. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, da hätte ich vielleicht mal tun sollen, ne? Bevor du hier aufschlägst. Und lässt sich dann festmachen und dann war es vorbei.
Weinhold sticht, der muss ihn nur einmal
und,
rechts
ja, und links und spielen. Ja, und da, das ging natürlich auch alles wahnsinnig schnell und also bloß nichts falsch interpretieren.
Genau,
aber es sah halt, ich dachte, warum macht er nichts?
Aber brillant von Weinhold. Dass er ihn sich da packt, finde ich.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, kein Spaß, wenn man von Weinhold festgemacht wird.
Und den hat er auch gefällt, mein lieber Mann.
Ja.
Also.
Ja. Und dann gab es noch den Freiwurf, das waren, glaube ich, 2 Sekunden, oder?
Genau, genau.
Und da habe ich mir, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert hätte, selbst wenn er reingegangen wäre. Weil normalerweise haben wir die Situation ja so bei 1 oder 2 Sekunden noch auf der Uhr, dass der Schütze wartet, bis die Uhr runter ist und dann wird der Freiwurf direkt ausgeführt. Ja. Und sie haben es nochmal versucht über einen Block. Und ich weiß gar nicht, ob der Ball, wenn er denn ins Tor gegangen wäre, ob er rechtzeitig im Tor gewesen wäre. Aber er war ja dann vorbei, also mussten wir das nicht mehr diskutieren.
Ja.
Also es war irre. Ich meine, genau, also 1 Sekunde vor Ende der Saison, 38 Spieltage, ist nicht klar, wer deutscher Meister ist.
So geil. Und bei, warst du da, man merkt ja jetzt schon, wieder wieder unter Strom bist, aber das ist für dich bei all dem, was du schon erlebt hast, da brennst du doch auch auf der Tribüne.
Das spielt doch überhaupt keine Rolle, was du davor erlebt hast.
Ja.
Also den Handball werde ich auch noch in 30 Jahren, hoffentlich lebe ich da noch, lieben.
Das denke ich doch.
Ja. Und Entschuldigung, das war maximal.
Ja.
Schade, dass die Halle nur von 250 Leuten besucht werden konnte und aber dafür ordentlich beschallt wurde. Ja.
Du meinst vom Hallensprechermikrofon aus?
Ja, ja.
War es wieder laut?
Es war laut.
Das ist wahrscheinlich halt, das ist so der, ich glaube, da müssen wir uns nicht zu lange aufhalten.
Also ganz ehrlich, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ja? Wenn zu laut reingedröhnt wird, das ist eine Atmosphäre, die ich persönlich auch als Zuschauer nicht angenehm finde. Ja. Aber gut, das sehen andere
offensichtlich. Aber da bin ich voll bei dir. Ich habe auch ein, zwei so Hallen, wo ich sauge. Ich fand zum Beispiel, jetzt muss ich die richtige sagen, Solingen ist es. Ich finde Solingen, als sie noch voll sein durfte, fand ich immer wahnsinnig laut und Häckselnkessel-mäßig von den Zuschauern her. Und die haben dann das nochmal so überladen mit der Hallenbeschallung, dass ich mir auch dachte, Leute, das braucht ihr doch gar nicht. Die Zuschauer sind granatenmäßig unterwegs. Lasst die Lautstärke bringen.
Friedrich-Ebert-Halle zum Beispiel, wenn die voll ist, da fliegt ja auch der Kopf weg.
Ja.
Du sitzt da ja echt mittendrin. Aber in Berlin, da haben sie auch immer wahnsinnig gute Boxen und Regler am Start und der Anlage, wo du wahrscheinlich im Olympiastadion ein Konzert machen könntest.
Ja gut, das kannst du bei deinem Kumpel Kretsche doch mal bestellen. Das macht Kretsche doch sicher, oder? Den Hallen-DJ.
Soweit ich weiß nicht.
Ich dachte. Ach, schön. Was wollte ich noch? Achso, Zuschauer. Ich habe ja das große Zuschauer-Comeback-Spiel in Leipzig gehabt.
Ah, da waren, wie viel waren da?
Da waren 1.000.
Ja, und dann ist gesteigert worden auf 2.500.
Genau, die waren ja hinten raus richtig voll. Also was heißt,
ich war auch noch, relativ am Ende, glaube ich, gegen Minden. Da waren 2 oder 2.500.
Und ich weiß nicht, wie das, ob du, ich hatte ganz früh in der Saison mal Meldungen mit so 1.600. Mhm. Das war so kurz bevor es dann langsam über die Wupper ging und klar wurde, im Winter ist wieder null. Ich sage dir, das ist echt krass, weil so ein paar emotionale Sachen habe ich ja und er auch schon erlebt. Mir ist fast die Stimme weggeblieben. Und das hätte ich gedacht, ja, geil, hier Zuschauer wieder dabei. Und ich merke.
Weil es dich so berührt hat, meinst du?
Das war krass, ja, wirklich. Also mir wäre fast die Stimme weggeblieben.
Und übrigens, ich finde auch, dass sie es in Leipzig so gut gemacht haben, also die Leute so gut verteilt haben, dass du das Gefühl einer vollen Halle hattest, ohne dass es irgendwie bedrängend oder so gewesen wäre. Und also vom Pegel her und von der Stimmung her war es tatsächlich gefühlt wie früher.
Geil,
ich weiß,
oder?
Was du meinst.
Ja. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte ja eigentlich schon eine Stunde Zeit, das so zu verarbeiten. Die strömen danach und wir gehen auf Sendung. Wir fahren per Bilder da die Zuschauer ab und irgendwie, ich war auch nicht, das hat mich so aus dieser ewigen Trance der leeren Hallen gerissen. Das war so ein krasser Moment.
Du hast ja doch Gefühle, oder?
Das hat, glaube ich, jeder schon mal mitbekommen, der mal ein Unentschieden mit mir erlebt hat bei einem Spiel. Oh, lass gerne über den Abstiegskampf auch noch sprechen, weil ich weiß noch, das war in vielen Sky-Sitzungen ein Thema, wie du dich begeisterst über die Qualität in diesem Abstiegskampf. Ja, ne?
Das hat mich frühzeitig mitgerissen, das stimmt.
Die haben sich echt in ihre Höhen getrieben. Ne?
Das, speziell nach der WM-Pause ging es ja richtig los.
Ja.
Du, ich habe hab dir ja gesagt, dass ich relativ viel im Süden unterwegs war. Das heißt, ich war regelmäßig in Baling und ich war regelmäßig auch bei den Eulen.
Ja.
Und also ich weiß nicht, Baling war 9. der Rückrundentabelle oder irgendwas, fast ausgeglichenes Punktekonto. Mhm. Die Eulen haben auch eine Phase gehabt mit, 5 Siegen aus 7 Spielen.
Yeah.
Und sie waren einfach gut. Also die waren, beide waren total stabil und haben sozusagen echt auf dem Niveau der Mittelfeldmannschaften gespielt in der Handball-Bundesliga. Das war außergewöhnlich. Hallo, wie viele Jahre hatten wir, wo du quasi irgendwie, du hast 15 Spiele in Folge verloren, aber warst immer noch nicht abgestiegen.
Ja,
ja. Weißt du, wo du echt mit
ich weiß, was
in günstigen Konstellationen noch mit ein paar Punktgewinnen hinten raus
ich glaub, im ersten
aus der Nummer rausgekommen bist.
Ist Ludwigshafen so mit 13, 14 Punkten. Viel mehr war das nicht drin geblieben. Und jetzt gut 4 Spiele mehr.
Du weißt
mehr.
Ja, ich kann mich kaum erinnern, was vergangene Woche war. Deswegen frage
ich dir nicht mitkommen.
Ich bin übrigens sehr froh, ich habe gerade noch mal geguckt, weil es mich echt geplagt hat, dass das 11:15 tatsächlich beim Spiel Erlangen gegen Flensburg.
Ja, das hattest du natürlich, das war der Mittwoch, ey, wir haben drüber, es geht aber auch dem Trainer, ich weiß das von vielen Trainern auch so, dass sie sagen,
es ist, also ich, es ist zum Teil, wenn wir Redaktionssitzungen haben am Montag, sag mal, Götz, du warst doch am Donnerstag in, ja, ah ja, stimmt, was war denn da?
Ja, keine Erinnerung, ne?
Boah. Ich weiß nicht mehr, also... Ja, es ist zum Teil ein bisschen Overload gewesen. Ja.
Und jetzt, war es denn für dich? Du sagst ja, du hast zu viel, also gut, am Ende war ja sogar Minden der X-Faktor. Ne,
dass ja, die haben ja auch super gepunktet, ja. Also, die gehören da ja noch mit dazu.
Genau. Also, die hatten doch fast die gefährlichste Konstellation, weil Balingen und Ludwigshafen zünden hinten raus den Turbo. Minden hatte gefühlt, ich hatte das Gefühl, Mitte der Rückrunde haben die den Klassenhalt schon klar gemacht und schlittern dann so ganz langsam da doch wieder rein. Ja, das ist ja eigentlich die beschissenste Lage.
Das ist die beschissenste Lage. Und hey, die hätten ja dieses Spiel gegen die Eulen gut verlieren können am zweitletzten Spieltag. Also da, wie gesagt, da war parallel das Erlangen-Flensburg-Spiel. Aber klar, ich habe dann schon noch ein bisschen geguckt hinterher. Die Eulen
das
haben
war
ja,
aber, glaube ich, war das nicht am Donnerstag? Ach, ich will keinen Quatsch erzählen.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Aber Fakt ist ja, dass die Eulen... So habe ich zumindest in Erinnerung. Die haben doch die ganze Zeit gefühlt.
24-21 stand es, wenn ich falsch bin.
In Minden und am Ende.
Die 24-24. Die kassieren irgendwie ein Tor in den letzten 10 Minuten, die Mindener.
Und, wenn die das gewinnen und dann hat Minden die Drucksituation am letzten Spieltag in Wetzlar.
Mhm. Ja. Findest du denn da, ich weiß nicht, hast du ein Gefühl, ich weiß, über die Absteiger zu reden, wobei du hast noch gesagt, was hat dich an Coburg so enttäuscht?
Was heißt enttäuscht, aber sie waren nicht konkurrenzfähig und ich finde, wenn man nur nominell den Kader angeguckt hat vor der Saison, dachte man schon, hey, da sind schon ein paar Bundesliga-erprobte, erfahrene Leute mit dabei. Ja.
Zettermann.
Andi Schröder, Puja hat ja auch Bundesliga gespielt, ja. Florian Billek, also...
Der sogar mit.
Nenadic, hallo. Ja.
Stimmt. So, großer und, Name. Auch wenn es nicht der Peter ist.
Ja, auch wenn es nicht, das ist ein Unterschied übrigens. Draschko und Peter.
Bisschen was anderes. Und Essen war halt, glaube ich, das habe ich so unisono gehört, da mit dem Spielstil, den Jamal Nagy da geprägt hat, der hat schon viele auf seine Seite
total
gezogen. Ne?
Wo du hingekommen bist und mit Trainern gesprochen hast, die waren alle total begeistert von der Art und Weise, wie der Tusem Handball gespielt hat. Ja. Also das war einfach echt gute Qualität. Und Nordhorn, hallo, die waren viel besser als im Jahr davor, als sie ja nur drin geblieben sind, genau, weil die Saison abgebrochen wurde, man entschieden hat, dass keiner absteigt und dass die Liga aufgestockt wird.
Ja.
Das war einfach, da siehst du es, weißt du, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als drei französische Mannschaften beim Final Four waren, beim Champions League Final Four, PSG, Nantes und Montpellier, glaube ich, oder?
Ist es, genau.
So. Ja, und die Bundesliga und wir werden jetzt überrundet und wir müssen uns Sorgen machen. Ey Leute, das ist doch alles totaler Blödsinn. Mhm. Die Bundesliga ist aus meiner Sicht mit Riesenabstand die qualitativ beste Handballliga der Welt. Was an der Spitze durch welche Kanäle auch immer geförderte Mannschaften so passiert, das kann man diskutieren. Ja? Also in Vesprem und in Skopje über Jahre hinweg und hier und dort. Aber als Liga, hallo.
Ja.
Also tut mir echt leid. Und wenn du so eine Qualität hast, bis auf Platz 16, 17, 18, und das hat mich begeistert. Und weißt du, es war ja nicht nur, dass man gepunktet hat, sondern hallo, Balingen, Minden, die Eulen, das ist jeder auf seine Art natürlich, aber das ist auch geiler Handball.
Ja, total. Ja. Ich finde, wenn du der Kretsche des Jahres, ist ein halbrechter Rechtshänder aus Ludwigshafen. Ja, so eine Geschichte.
Wagner, war so ein Steineschmeißer.
Aber was der teilweise, wie der den, muss ich so, ich glaube, Sie verzeihen es mir, aber offensiv den Arsch gerettet hat. Also hinten sind die ja oft eine Bank, aber das ist, wo kommt denn sowas her, oder? Also
ja, den hatte ich auch nicht auf dem Zettel. Der hatte, kam aus Leutershausen, glaube ich. Der ist mal schön durch. Ja. Wird auch nicht mehr so lange in Ludwigshafen spielen.
Man hört Dinge, das ist mit dem alten Trainer weiter.
Man hört Dinge. Könnte,
aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Was denkst du, wie viele, jetzt müssen wir uns langsam den Abschieden nähern. Leider ein paar Sachen gehen ja immer zu Ende, wenn man so eine Saison zu, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber ich frage dich erstmal so, wie viele Spiele von Christoph Theuerkauf wirst du noch kommentieren? Oder war es das jetzt mal für
Übrigens, mich? Gut, dass du es ansprichst, weil das wäre echt unwürdig gewesen, wenn ich das jetzt vergessen hätte, weil du gesagt hast, was bleibt hängen? Ich war natürlich jetzt total in der Bundesliga, aber aus dem Pokal. Das mit Theuer ist natürlich...
Stimmt, du hast recht, ne? Der Pokal. Lemgo ist Pokalsieger.
Ja, aber auch die Nummer... Darf ich mal kurz eine Geschichte zu Christoph Theuerkauf erzählen? Jetzt ich wieder mit den Jahreszahlen. Ne? So, ich meine, es war am Anfang der Saison 16-17. Mhm. Also letzte Saison vor die Bundesliga-Rechte zu Sky gingen. Mhm. Ne?
Ja.
Und da habe ich unter anderem auch für The Zone kommentiert.
Mhm.
Und The Zone hat ein Handballrechte-Paket von Sport 1 übernommen für dieses letzte
Jahr. Ja, ich erinnere mich.
So, So Theuer war bis 2016, glaube ich, in Balingen und hat keinen Verein gehabt.
Ich gucke mal für dich nach, ob das
und dann, ja, und dann, das weiß ich noch ganz sicher, es war, gab es das Spiel, entweder war es Lemgo-Magdeburg oder Magdeburg-Lemgo und da dachte ich mir, ja gut, wer passt denn da dazu? Ja? Der Theuer natürlich. So, und dann habe ich das mit Theuer zusammen kommentiert.
Ach krass.
Und dann hat sich bei Lemgo, und jetzt weiß ich es echt nicht mehr, wer es war, der Kreisläufer verletzt. Und das Spiel war vorbei und wir gucken uns nur an und ich sage, wir sagen beide, so, jetzt kannst du dein Handy anmachen. Und ich glaube, eine Woche später war er wieder beim TV.
Ach, geil.
So aus dem Spiel heraus.
Ja.
Und hat er dann nochmal eine super Zeit gehabt. Und ich mag ihn sehr. Ja. Ich kann es nicht verhehlen. Und die ganze, ja. den ganzen Irrsinn, den der da wieder verbreitet hat. Ja. Ich habe es euch allen erzählt seit Jahren und was weiß ich, was Theuer halt. Ja. Einfach geil und wie das alles gelaufen ist. Das war wirklich auch da echt... Das hat nichts mit Kiel zu tun oder mit Flensburg. Aber wenn die Kieler den Pokal gewinnen, dann sagt man, hey, Respekt, geil, cool. Und dann ist es
rum.
Also von außen betrachtet, ist nach ein paar Tagen ist es vergessen. Aber die Geschichte, das ist Pokal. Und das hat dem Pokal wahnsinnig gut getan. Und
ey, die spielen nächstes Jahr
verrückt
European
einfach.
League.
Die EHF European League, so heißt es, glaube ich. Ja.
Ich komme immer durch.
Hoffentlich ohne Theuer. Der Mann muss mal zur Ruhe kommen.
Ich hoffe mit Theuer. Er hat doch noch das war ja sein Abschiedswunsch, hat er mir im Spezialpodcast hier. Er hat ja noch, glaube ich, sein 1500.
Ja, das will er, glaube ich,
noch. Warte mal, 1400? Das
ist 1400. War, glaube ich.
Gegen
oder?
Magdeburg geworfen. Also eigentlich hat er jetzt.
Ach so, das ist ja. So, also ist
das alles war sein. Das hat er noch geschafft. Das war ja, glaube ich, sein Abschlussziel, wenn ich jetzt alles richtig zusammenbringe.
Nein, aber ehrlich, ich habe ihn ja auch über viele, viele Jahre hinweg als Reporter begleitet und. Immer guten Kontakt gehabt und auch mit ihm ein paar Spiele kommentiert.
Ja.
Gar nicht schlecht, der Junge.
Ja.
Aber das müssen wir jetzt hier nicht.
Den müssen wir uns mal warm halten. Für
mal ich habe mich irre gefreut für ihn. Wirklich.
Ja. Irre. Ich glaube, der wäre das, also das haben wahrscheinlich die meisten hier gehört, aber ich kann die Sonderfolge mit ihm zum Pokalsieg nur noch mal allen, wie der einen da mitnimmt, das ist so ein emotionaler Typ.
Deswegen habe ich auch gerade gesagt, der muss mal zur Ruhe kommen, weil das war wie viel, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen danach, da war der ja immer noch auf dem Emotionspegel wie
absolut
10 Minuten nach Abpfiff.
Ich glaube auch nicht, dass sich das bis heute geändert hat. Jetzt alle fliegen in Urlaub und Theuer feiert immer noch alleine auf der Geschäftsstelle jeden Tag. Kannst du dir die HSG Wetzlar ohne Kai Wandschneider vorstellen, Götzi?
Noch nicht, aber bald, ja, klar.
Kommt jetzt so.
Ja, klar, logisch. Also wie lange war er jetzt? Seit 2012, oder?
Genau so ist es. März 2012. Ich durfte ja sein letztes Spiel machen. Das war übrigens geil, weißt du, ich stehe da hinter der Halle und wollte auch noch mal hören, wie ist es denn so? Und der war noch so im Tunnel, habe ich ihm auch abgenommen. Das war nicht gelungen, der war so im Tunnel, er hat gesagt, ich habe mir noch gar keine Gedanken über, das fällt dann nach dem Spiel wahrscheinlich von mir ab. Und dann kommen vier so Wetzlarer Fans und sagen, Herr Wandschneider, wir können das nicht verstehen, dass man so einen Trainer, also wie die an dem hängen, weißt du, das ist ja das, warum ich das so liebe, dass wir unseren Job noch in Hallen machen dürfen, darüber reden wir vielleicht nachher nochmal, dass du sowas mal miterlebst, wie die Leute an diesem Menschen hängen da.
Ja klar, ich meine, das ist natürlich auch schon eine außergewöhnliche Geschichte und eine außergewöhnliche Verbindung gewesen. Also, ich habe allergrößten Respekt vor dem, was Kai Wandschneider da in Wetzlar gemacht hat. Schlechteste Platzierung, Platz 11, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
im Mittel die 9.
Also einfach
irre, oder?
Ganz großartig. Und jetzt hoffe ich nur eins, weil ich den Ben verdammt gerne mag, ja, und weil er es auch verdient hat, dass man ihm völlig unvoreingenommen begegnet, dort in Wetzlar, denn das hat ja mit Ben überhaupt nichts zu tun. Die Entscheidung hat der Verein getroffen, dass man da einen Neuanfang machen möchte auf der Trainerposition. Und das will ich überhaupt nicht bewerten. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Leute, und das hoffe ich wirklich, dass die Leute in Wetzlar das trennen können, was du da gerade beschrieben hast, denn Ben hat es verdient, dass er völlig unvoreingenommen dort seinen Weg beginnen kann. Und ich bin jetzt, nachdem das jetzt einfach so ist, wie es ist, und ich wünsche Kai nur das Allerbeste und ich hoffe wirklich inständigst, er will ja jetzt erstmal Pause machen und ich glaube, so intensiv wie er das lebt, ist das auch
gut. Ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist.
Und dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir ihn wieder im Handball sehen werden, in welcher Funktion auch immer. Also da gibt es eine Menge, wo ich mir Kai vorstellen könnte.
Sag mal.
Ja, auch als Berater. Also der Mann macht sich ja über Spielzüge hinaus auch ein paar Gedanken. Also da.
Aber eigentlich muss er doch irgendwas mit der Jugend machen. Oder? Bei seinem Händchen gefühlt.
So, also da gibt's eine ganze Menge. So, und aber dann eben, um das nochmal abzuschließen, dann muss Ben einfach die Chance bekommen, dort bei Null anfangen zu können.
Ich meine, was hat der für
ein... Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
4 Jahre Ludwigshafen in der Bundesliga gehalten. Einmal mit Hilfe der Saisonabbruchs. Da weiß keiner wie, da wäre es wahrscheinlich ein Zweikampf mit Balingen auch schon gewesen. Ja. So, und jetzt im 4. Jahr hat sie erwischt. Das ist für ihn sicher ein bitterer Abschied. Aber trotzdem, wer hätte denn das gedacht, dass der 2 Klassen erhalte in einer 34-Spiele-Saison? Das ist ja Wahnsinn eigentlich, ja,
absolut,
auch die Geschichte dort.
Absolut, ne? Das ist... sehr interessante Trainerentwicklung, ja, zumal er ja übrigens, der ist ja auch noch Lehrer.
Ja.
Es ist mir vollkommenes Rätsel, wie er das macht. Ich bin gespannt auf seinen weiteren Weg. Es macht großen Spaß, sich mit Ben auszutauschen.
Habe ich noch irgendwen vergessen? Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Geht noch irgendwas zu Ende, was jetzt...
Mit Sicherheit, aber...
Das müssen wir jetzt so hinnehmen, bei unserem Siebgedächtnis. Ja. Ne? Über eine Sache würde ich gerne noch mit dir sprechen. Wir haben hier immer mal wieder den DKB-Spieler des Monats, den MVP der jeweiligen Monate bestimmt. Jetzt geht es um den Mann, der die ganze Saison am stärksten geprägt hat. Und es steht wieder, den HPI muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Oder? Du weißt, da rechnet man statistisch gesehen gute Werte und schlechte Werte gegeneinander auf. Bist du so ein Statistik-Liebhaber? Du hast ja auch einen Bezug zum US-Sport mit Basketball zum Beispiel. Interessiert dich das?
Natürlich interessiert mich das, auf jeden Fall. Natürlich, also man muss es halt interpretieren können. Also Zahlen der Zahlen wegen helfen nicht, sondern sie bringen immer nur dann was, wenn ich daraus was ablesen kann.
Kontext.
Und sie, also erstmal für mich in meiner Interpretation, wenn ich mir die Zahlen angucke und natürlich dann auch gerade in Fernsehübertragungen, Zahlen bringen dann auch nur was dem Zuschauer und deswegen übertragen wir ja auch für den Zuschauer, wenn sie dem Zuschauer einen Mehrwert bieten. Also sie müssen immer interpretiert werden können, aber dann natürlich auf jeden Fall.
Ich würde mit dir gerne einmal, weil du ja wirklich wahnsinnig viel siehst und auch immer gute Vergleichswerte hast, ich würde dir mal den jeweiligen Nominierten, ihr könnt übrigens gerne noch abstimmen, bis Sonntagnacht sozusagen, kurz vor 0 Uhr, könnt ihr noch abstimmen, wer für euch der DKB-MVP dieser ganzen Saison ist. Im Tor ist der, also es steht für jede Position einer breit quasi, der den besten HPI hatte. Im Tor ist es Andreas Palicka. War das für dich der beste Torhüter dieser Saison?
Also jetzt, er musste halt schon wahnsinnig viel schultern nach der Verletzung von Apelgren.
Den drei Verletzungen
Palik,
leider sogar.
ja, und die Löwen standen jetzt auch nicht durchgehend solide in der Abwehr und er hat trotzdem eine vernünftige Gesamtquote
Ich
hingelegt.
glaube auch über 30
Palika
Prozent.
war überragend bei der WM. Ja, gut, das zählt da nicht rein, aber einfach nur, was die Gesamtperformance betrifft. Also er gehört auf jeden Fall zum obersten Segment.
Ja.
Ich bin Landin-Fan, ich gebe es zu.
Ich wollte es
Ah,
gerade sagen,
ja.
ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr neu.
Schon, aber ey, guck dir das mal an.
Der
Die
Typ,
Jungs, von
ey.
denen wir jetzt sprechen, also die aus dem obersten Regal, die sind alle in der Gesamtquote Paraden so 32, 31, 32, 33%. Und da sind die Unterschiede natürlich, also zumindest auch statistisch belegt, nicht jetzt so riesengroß.
Ja.
Das sind dann vielleicht auch persönliche Vorlieben, die einen, also was Bewegungsabläufe
Ja.
oder Ausstrahlung, was einen total begeistert, aber Palika gehört auf jeden Fall zu den Besten.
Ja. Und ist ja auch die Sache, ne? Hältst du, keine Ahnung, hältst du 6 Spiele in Folge wirklich deine 30%? Ist ja auch was anderes, als wenn du einmal 45 hältst und am anderen Tag 15. Du hilfst der Mannschaft natürlich deutlich mehr mit so einer Konstanz, ne? Und da ist genau, ich sehe da auch vor allem genau die zwei, die du gerade gesagt hast.
Ja, und da Buric gehört sicherlich auch noch
Absolut. Ja.
in diesem Bereich.
Miloslavljev muss in Berlin
Ja,
sehr
aber
viel fangen.
grundsätzlich hat er auch das Potenzial, die Qualität ist, er ist noch nicht, er hat ja auch sein Torwartspiel umgestellt, hat er wahnsinnig abgenommen. Das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte und musste sich quasi als Torhüter nochmal ganz neu erfinden. Bin ich gespannt, die nächsten Jahre. Grundsätzlich traue ich es ihm auch zu. Übrigens, sag mal, ich bin noch nicht der Einzige, der irgendwas mit Handball zu tun hat, der einen großen Kopf hat. Was hast denn du da für ein Headset mitgebracht?
Du darfst es gerne einmal auseinanderbiegen, so ein bisschen. Das muss man
Das
immer
mache ich nicht
machen.
kaputt,
Es
oder?
drückt. Nein, nein. Du kannst, wenn du vorsichtig ein bisschen.
Oder habe ich so ein.
Nein, nee, hast du nicht. Mir drückt
Du kannst es schon sagen.
meins ist halt schon so weit auseinander. Durch meinen Quadratschädel. Du hast sicher einen schmaleren Schädel. Jeder hat einen schmaleren Schädel als ich. Ja, das drückt auf Dauer ganz schön, ne? Da darfst du gerne. Oh Gott, jetzt müssen wir ein bisschen. Sonst verrennen wir.
Ehrlich, oder? Haben wir uns
Linksaußen,
gequatscht? Nein,
Marcel
sorry.
Schiller. Gab es einen besseren Linksaußen aus deiner Sicht? Fast Torschützenkönig.
Klar hat Marcel Schiller eine tolle Saison gespielt, aber mir würden zwei einfallen.
Ja, sag.
Ellison? Ich finde
Wahnsinn,
den so cool. Mit der, wie er übers Feld schlappt. Hat er jene Miene verzogen? Ich weiß nicht. Ja? Und Hampus Wanne finde ich natürlich auch sehr stark.
Weißt du, wer für mich, ich glaube nicht, dass der statistisch.
Übrigens, Lukas Mertens hat auch eine super Saison gespielt bei SC Magdeburg. Da fallen mir einige ein. Ja?
Was nicht leicht ist, ne? Muschel immer, oh, hoffentlich kriegen wir mal
Aber für
zu.
mich, für, also.
Tim Notdurft aus Balingen wollte ich dir nochmal.
Ja,
Sensationelle Quoten
ja,
geworfen,
nicht
ne?
nur Quoten, sondern Entwicklung ist ja auch immer
Ja,
interessant. Ja.
ja.
Enorm. Mir gefällt sein Spiel sehr sogar. Großartige Sprungkraft. Hangtime, ja, ich meine, Basketball.
Ja.
You know what we're talking about. So, gefühlt steht der echt verdammt lange in der Luft
Er Notdurft.
und guckt, eher Notdurft. So, und guckt sich das Ganze mal in aller Ruhe an. Cooler Spieler, gefällt mir super.
Ja,
aber hallo, ist noch nicht ganz da
Nein, ich glaube,
von der Kategorie, von der wir
mit
gerade
Schiller
gesprochen
fahren
haben.
wir schon gut und die anderen hast du, glaube ich, genannt. Halb links, oder ich finde, jetzt kommen zwei Personen, oder es kommen eigentlich drei Positionen, da bin ich ehrlich gesagt, ich gebe sie dir alle drei und dann darfst du, damit wir schon ein bisschen schneller vorankommen. Halb links Sander Sargosen, Mitte Jim Gottfriedsson,
Ja.
halb rechts Omar Ingi Magnusson
Ja, also
natürlich.
gut, Magnusson ist nach der Saison definitiv gesetzt.
Das ist ja Wahnsinn,
Wie
was
groß
der
ist der? Ein
geschafft.
Kopf größer als ein Spiegelei?
Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen größer als ich.
Wie der, ich glaube 1,85, 1,86, wie der Handball spielt, also.
Im letzten Moment nochmal
Ja,
den
ja.
Arm umknicken und den anderen Pass
Ja,
spielen.
und jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt kann nichts mehr passieren, dann kommt, blub,
Das ist irre.
schlängelt sich oder spielt den irrwitzigen Pass, großartig. Und hallo, erste Bundesliga-Saison.
Ja.
Erste Bundesliga-Saison. Und bitte nicht vergessen, ich erinnere mich noch, es war im Jahr davor mit seiner schweren Gehirnerschütterung, da wusste man zeitweise gar nicht, wann der überhaupt wieder spielen kann. Der ist monatelang ausgefallen. Irre Saison.
Oder?
Ich ziehe alle Hüte. Wobei natürlich übrigens in der Kombi, man darf die Leistung von Magnus Rött nicht gering schätzen, weil er eben auch so ein exzellenter Deckungsspieler ist. Und wenn der kann mal ein bisschen Entlastung kriegen würde, der arme Kerl, ja, der spielt ja gefühlt seit 2 Jahren ja alleine durch auf der Position, weil Glandorf verletzt war und dann Semper verletzt war und dann
war Pettersson verletzt. Daumen, ja.
Schon auch toll, aber jetzt Magnusson ragt natürlich durch seine Offensivperformance da total raus. Gottfriedsson unbestritten, Mittelmann, Punkt. Ja. Diskussion beendet.
Das ist ja Wahnsinn. Ne?
Sargosen übrigens.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Siehst du da einen stärkeren Halblink?
Das weiß ich nicht, aber ich habe Sargosen durchwachsen gesehen in dieser Saison.
Was?
Ja.
Wirklich?
Jetzt, das sage ich jetzt einfach mal. Und zwar natürlich nur deshalb, weil man von ihm
ja,
das
gut,
Allerhöchste ja, erwartet.
Ja.
Und er war auch nicht durchgehend fit, hatte ich den Eindruck. Und er war auch wahnsinnig erschöpft.
Ja.
Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er 100% weißt, austrainiert fit ist, einfach durch die ganzen Unterbrechungen und so weiter und so fort, Verletzungen und so weiter. Ich habe ein paar Spiele gesehen von Sander Sargosen, wo er es unbedingt entscheiden wollte. Mhm. Und das spricht natürlich auch für ihn. Das ist ja, das so, deswegen hat man ihn geholt. Die Rolle hat er bei PSG gehabt, selbst bei PSG. Die Rolle hat er in der norwegischen Nationalmannschaft, überhaupt keine Frage. Aber er hat dabei auch ein paar Spiele gehabt, wo er unter anderem übrigens bei den Rhein-Neckar-Löwen am letzten Spieltag, wo er jetzt nicht nur gute Entscheidungen getroffen
hat. Weißt du,
aus dieser Haltung raus, ich übernehme Verantwortung, wenn es drauf ankommt. Und da waren die Kieler, bitte nicht falsch verstehen, Wahnsinnsspieler, aber wenn du natürlich nicht wenige sagen, er ist der Beste, der kommt in die Bundesliga und dann erwartest du natürlich auch, dass er der Beste ist. Und er war zum Teil der Beste, aber er hat halt auch ein paar andere Spiele gehabt. Und ich glaube, dass er noch wesentlich besser spielen kann.
Da bin ich ja, oh Gott, dann gnade den Abwehrreihen Gott, wenn das eintritt. Rechts außen, leider auch in diesem für den THW fast tragischen, am Ende doch nicht tragischen Magdeburg-Spiel verletzt,
Eckberg.
Niklas Eckberg.
Maschine Eckberg. Das ist auch so, weißt du, was gerade über Ellison gesagt habe. Also gefühlt, seit ich Handball gucke, läuft Eckberg rauf und runter die Linie, wirft den Ball ins Tor und läuft zurück.
Ja.
Weißt du, was?
Es ist wirklich ohne Frage.
Eis Eckberg. Ne? Eckberg.
Ja, also, ja. Iceberg.
Unglaublicher Spieler, klar.
Und das ist auch ein, ich finde, am Kreis könnte man so viele nennen. Vielleicht kommt da auch nochmal das, wobei, hier reden wir ja wirklich über statistische Werte und der hat vorne wie hinten in Wetzlar einen unfassbaren Job gemacht. Anton Linskog, da hat Flensburg sich eingeangelt, mein lieber Mann.
Du hast doch wir haben vorhin über die Perspektive von Flensburg gesprochen. Ja? Mhm. So einen holen die mit dazu. Mhm. Wie clever ist denn diese Verpflichtung? Ja,
Wahnsinn.
Ja, aber übrigens, also Kreisläufer, Linskog, außergewöhnliche Saison, aber Gola, Pekeler stehen für mich ganz oben.
Ja.
Ja, natürlich auch Kombi vorne hinten. Ja. Also vor allem die Qualitäten in der Abwehr.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, halt die Last, die er in Wetzlar vorne wie hinten, ich will es nicht sagen alleine, aber es ist so außergewöhnlich, weil der Kader nicht so breit ist, dass ihm da jemand das Wasser reichen könnte. Ja, und
dann ist natürlich,
das treibt so Statistiken in die Höhe, die hier maßgeblich noch mal, sind.
Ich traue ihm dieselbe Kategorie zu, aber jetzt kann er es ja auch in Flensburg zeigen. Und wenn er es auf dem Niveau auch so bringt, dann.
Das ist
wir neu.
Und jetzt müssen wir noch den MVP unter den 7 Kandidaten. Aber da höre ich bei dir schon raus, dass das dann eigentlich Gottfriedsson sein müsste.
Ja, es gibt ja auch den Standpunkt, dass der MVP einer vom Meister sein müsste. Aber ich glaube, das muss man nicht so zu Ende diskutieren.
Also ich fände es jetzt komisch, wenn du sagst, mein MVP kommt aus, keine Ahnung,
Nordhorn.
Das würde sehr wenig Sinn machen, gefühlt. Aber ich finde, bei einem punktgleichen Nicht-Meister können wir da ein Auge zudrücken. Nee, ich bin da übrigens auch nicht der Meinung. Ich finde auch, der MVP muss nicht vom Meister kommen.
Nee, jetzt machen wir langsam. Also Gottfriedsson, wenn ich jetzt, weißt, wenn wir es auf, sagen wir mal, so 3 Kandidaten einigen könnten.
Nein,
dann
einen.
Nein.
Tut mir leid, Götze, einen.
Ja, aber ich hänge auch noch ein bisschen bei Pekeler.
Ja?
Ich sehe ja den kompletten Spieler. Ja, mir bei diesen ganzen MVP-Diskussionen, Gott weiß, dass ich Andi Schmid verehre. Und wirklich, also wie oft...
Für seine Qualitäten in der Abwehr.
Für seine, speziell. Nein, aber wie oft... Ey, ich habe so viele Löwenspiele in den letzten 10 Jahren kommentiert. Ich war so oft hingerissen. Hingerissen und Echt verzückt einfach, weil er hat ja, als er das angefangen hat, mittlerweile machen es ja schon einige, weißt du, die verrückten Pässe und was er halt so alles da reingebracht hat. Aber er hat es auf eine Art und Weise da reingebracht, das war einfach außergewöhnlich. So, aber er, Angriffsspieler, so. Ja. Und ich finde, dass die Diskussion berechtigt ist, ja? Ob ein echter MVP nicht ein kompletter Spieler sein muss. Die kann man führen.
Aber Gottfriedsson deckt ja immerhin auf halb.
Das stimmt, aber Pekeler ist halt für die Kieler Abwehr und für die Abwehr der Nationalmannschaft. Also ich sage dir eins, Pekeler ist weder beim THW noch bei der Nationalmannschaft zu ersetzen. Ja. Punkt, Ende
des Gesprächs. Da bin ich voll bei dir. Mhm.
Und ich wünsche ihm mal, dass er auch mal wieder irgendwie sich nicht wie ein... Also der war ja auch fix und fertig. Ich wünsche ihm, wann der sich erholen soll, ist mir ein Rätsel.
Wie soll das eigentlich gehen? Der muss ja jetzt
keine Ahnung,
gleich wieder Tokio.
Olympia, genau, und dann direkt wieder Bundesliga. Aber Pekeler gesund, fit, ich sag nur Champions League Final vorne, mal so ganz nebenbei.
Ja. Der Einfluss, ne? Der wertvollste Spieler, darüber
reden wir. Wertvollste Spieler, dann muss aus meiner Sicht Pekeler in einem Atemzug mit Jim Gottfriedsson genannt werden.
Ja, finde ich absolut legitime und spannende Sichtweise. Weißt du, ich war ja in Kiel gegen Lemgo mit Pommes. Da hat der Pommes angefangen, mir zu erzählen, wie entscheidend die Linksaußenposition in der Abwehr ist. Das wollte der mir erst
sagen. Ja, gut, ich meine, Pommes ist ja Tänzer und Bäcker mittlerweile.
Oh, das wird ihm nicht gefallen.
Ach, komm, er hört nicht. Der Pommes weiß, wie ich es meine.
Der kann das ab, glaube ich auch.
Der verteilt ja auch Sprüche die ganze Zeit.
Ach, das war eine schöne Diskussion. So, Götzi, ich danke dir sehr für Teil 1. Ich glaube, wir haben alles Relevante zu der Sache. Sorry, wenn wir irgendwas vergessen haben, seht es uns echt
natürlich,
nach, weil wir sind beide.
Wir haben garantiert was
vergessen. Wir haben bestimmt was vergessen, aber wir sind so vogelwild und durch. Wir machen ein ganz kurzes Werbebreak. Wir haben wieder was für euch. Da könnt ihr selber schönes Trainieren anfangen, wie die Profis. So schiebe ich das mal an. Und dann gibt es gleich Teil 2. Da reden wir noch so ein bisschen allgemeiner über Götzi, seinen Weg, was er alles schon so erlebt hat und was er in der Zukunft so vorhat. Sehe ich inzwischen echt in jeder HBL-Halle, wo ich reinkomme, Spieler beim Aufwärmen, die eine Faszienrolle am Start haben. Da schwören so viele drauf, so viel inzwischen ganz essentielles Mittel vorm Spiel und kann euch auch nur helfen. Vorm Spiel oder beim Training oder auch bei anderen Sportarten, die ihr macht, muss ja auch nicht immer nur beim Handball sein. Und perfekt aufgehoben sei dabei Black Roll. Die haben uns so ein richtig cooles Hand-aufs-Hart-Sortiment auf ihrer Homepage bereitgestellt. Zum Beispiel die Mat, also einfach mal eine Matte, die ihr auf den Boden legt und dann bleibt die da auch liegen und rollt sie nie ein und rutscht nicht weg, wie wir das früher von den alten Isomatten kennen, die immer nur genervt haben. Das kann die Mat alles deutlich besser. Dann Trainingsbänder in allen möglichen Farben und Formen, wo ihr zum einen richtig Power geben könnt, Kraft trainieren könnt, aber auch so für die Geschmeidigkeit, für die Beweglichkeit kann man mit denen auch ganz viel machen. Und dann natürlich alle möglichen Faszientools, die Rollen, Bälle in allen Größen, Duo-Balls zum Beispiel. Und das Coole am Faszientraining ist, ihr könnt das so richtig schnell machen und als Warm-up benutzen, vor dem Spiel, vor dem Training. Ihr könnt das aber auch am Tag nach dem Spiel ganz langsam und ruhig machen, dann hilft es euren Muskeln so richtig bei der Regeneration. Blackroll.com/Hand aufs Harz wäre eure Adresse und mit dem Code HARZ15 kriegt ihr 15% auf alles, was so zur Fit at Home Collection gehört. Steht aber auch alles nochmal in den Shownotes. Götze, erzähl mir doch mal von den Anfängen.
Von den Anfängen.
Wie ging das bei dir überhaupt los, dass du reingewandert bist in den Handballsport? Und du kannst auch gerne, wenn dir das
lieber ist,
über
zurück.
Deine journalistischen Anfänge generell sprechen.
Journalistisch klingt.
Sagen wir,
Marktschreier. Es ging, ich bitte dich.
Nee, das bin eher ich.
Eigentlich ging es ziemlich lustig los, finde ich. Also es war 1997, da habe ich studiert, Lehramt, Gymnasiallehramt, an der Uni Heidelberg. Und ich saß wie jeden Mittwochmorgen in der Cafeteria und habe, ich glaube Sportbild gelesen oder irgendwas, also so das übliche Wochenprogramm. Und irgendwie war ja das Sportreporter-Thema schon, also nicht ernsthaft da, aber irgendwie war's ja schon da. So, und dann habe ich echt aus einer Laune heraus, ja, aus einer totalen Schnapslaune heraus, gesagt, so, ich bewerbe mich jetzt einfach mal für ein Praktikum. Ja. Und dann habe ich mich beworben beim Kicker für ein Praktikum und beim DSF. Und in Wahrheit ohne journalistische Vorerfahrung. Ja.
Gar nicht. Du hattest gar keinen Kontakt mal irgendwie Schülerzeitung.
Doch, Schülerzeitung, aber ja, okay, das war.
Aber das ist doch für jeden, der Journalist.
Ja, gut, aber das war wirklich ja. Das war das Einzige. Ja, so. Und dann kam natürlich vom Kicker sofort die Absage hier. Weißt
kann
du,
man nicht brauchen.
So, vielen Dank. Ja. Und vom DSF kam nichts. So, also auch nicht ganz untypisch. So. Ja. Das war 97. Ja. Frag mich nicht, im Herbst wahrscheinlich. Und dann habe ich habe es abgehakt. Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann passiert Folgendes. Dann bin ich damals, ich habe noch kein Handy gehabt damals. Mhm. Und dann, das war so kurz vor es losging mit den Handys. Und dann war ich rein zufällig bei meinen Eltern. Und ich hatte offenbar in der Bewerbung beim DSF die Telefonnummer meiner Eltern angegeben. Mhm. Und bist da ständig unterwegs als Student. Und dann klingelt eines Tages das Telefon und ich gehe ran. Und dran ist Jona Siebel vom DSF. Der war damals CVD, Tennis, was weiß ich, keine Ahnung, US-Sport. So. Mhm. Geiler Typ übrigens. Und dann sagt er zu mir, das war mindestens ein halbes Jahr nach meiner Bewerbung. Ach, krass. Dann sagt er zu mir, es ist so, mir hat gerade ein Praktikant abgesagt und jetzt habe ich gerade deine Unterlagen bei mir unten im Schreibtisch gefunden. Wer bist denn du? Erzähl mal was. Und dann habe ich dem ein paar Minuten die Ohren voll gelabert und war völlig perplex. Ja? Aber, und dann sagt er einfach, okay, wann kannst du kommen? Und ich sage, heute. Und er sagt, das ist gut, wir fangen nächste Woche an. So, also die hatten ganz kurzfristig Bedarf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war meine Bewerbung schon aussortiert, aber er hat sie nicht weggeschmissen. Und dann habe ich Praktikum angefangen, 2. Mai 1998. Der erste, den ich gesehen habe, war übrigens ein gewisser Frank Buschmann. Ich habe in der US-Sportredaktion mein Praktikum gemacht.
Und trotzdem mochtest du diesen Beruf weiterhin?
Ja, es war komisch. Also es war echt so, das war damals die Zeit Jordan, Hochphase, jede Nacht geguckt. Ich war glühender Basketballfan. Alter, ich habe mich nicht in der Handballredaktion beworben damals und auch nicht beim Fußball. Ich habe mich in der US-Sportredaktion beworben und habe dann 3 Monate mein Praktikum gemacht und dann habe ich ein Volontariat angeboten bekommen und dann so ging es los. Ja? Und dann war ich drin. Ja? Und dann habe ich nur überlegt, scheiße, was mache ich mit meinem Studium und so. Habe ich es auf Eis gelegt und dann 2 Jahre Volontariat gemacht und dann ging es direkt in eine Festanstellung und dann war klar, ich gehe da nicht mehr zurück an die Uni, ja, weil ich war einfach mittendrin. Ja, ja, ja. Und ich war ja dann, das war ja damals echt noch eine coole Zeit. Du
bist also Studienabbrecher?
Ich bin Studienabbrecher.
Das wusste ich gar nicht, dass er hier rauskommt.
Kann man es rausschneiden? Nein. Und dann, das war ja, ich war dann im Volontariat schon 99 bei den NBA Finals, arbeitstechnisch.
Das waren
San Antonio Spurs. Und da war ich voll, ich war natürlich Spurs gegen nix. Mhm. Und wieder mit einem gewissen Frank Buschmann übrigens. und dann übrigens legendäre Nächte in New York, auch mit einem gewissen, Achtung, Stefan Kretschmer, den ich dort kennengelernt habe, 99 in New York. Nee. Der war mit seiner Frau nach der Handballsaison, der war ja totaler NBA-Fan, die waren in New York und wir haben den dann sozusagen dunkle Kanäle mit in die Halle.
Den
die Halle
brauchen wir.
Und Kretsche zeigte sich sehr erfreut und war auch sehr dankesfreudig und hat uns eingeladen des Nächtens. Also das war, da habe ich
Kretsche. Das war immer seine große Qualität, oder?
Er hat einige, wirklich, ich schätze ihn mega. Seit 12 Jahren kommentieren wir jetzt Spiele zusammen. Da habe ich ihn kennengelernt. Ja. Ja. Und da war ich voll angefixt natürlich, dachte ich, so wunderbar.
Aber du warst der Moderator da?
Nein, ich war Redakteur.
Du warst der Redakteur, okay.
Weil ja, hallo, ja der kommentiert, hallo, ne? ich war Volontär.
Ach so, ja, stimmt, sorry, ja, du warst ja auch noch
so jung. Und ich durfte übrigens auch nur mitfahren, weil der eigentlich vorgesehene Redakteur ist Papa geworden. So, da kam eins zum, also es war wunderbar. Ja.
Aber es ist so geil, wie viele Zufälle so.
Ja, so, und wenn du weißt es ja auch, du musst... Wenn du da, es gibt keinen Weg, den einen Weg, um in den Sportjournalismus reinzukommen, gerade im Fernsehbereich. Du musst echt ein paar Mal Schwein haben. Du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dann brauchst du einfach auch ein paar Leute, die dich unterstützen, sonst geht das einfach nicht. Und so ging es los. Also, sorry, reiner Zufall. Also, ja. Ich glaube, meine Bewerbung war jetzt nicht so.
Himmelschreiend gut, dass man gesagt hätte, an dem Mann kommen wir nicht vorbei.
Jetzt trinken wir übrigens ein Bier, also erzähl weiter.
Ja, das, genau. Das hat mit Heine schon gut funktioniert, mit ein bisschen Zungenlöser. Und dann der Übergang zum Handball? Wie bist du
das? Dann kam der Fußball. Ja? Ich war dann in der Fußballredaktion und da habe ich dann auch angefangen zu kommentieren. Kurzberichte Laola, legendäre Sendung damals. Oh, der englische Spieltag habe ich jahrelang gemacht mit Leuten wie Wolf Fuß, Michael Born. Wir waren alle so eine Generation.
Ja? Habe ich geliebt, wenn ich aus der Schule heimgekommen bin.
Und damals gab es ja noch kein Internet in dem Sinn, also keine Streamings. Ja. Das wurde geguckt, also es hat riesen Spaß gemacht. So. Also da bin ich reingewachsen, dann so Kurzberichte und. Ja.
Du bist US-Sport zum Fußball? Und
dann zum Fußball. Ich bin quasi US-Sport-Praktikum. Dann war ich im Volontariat, das dauert 2 Jahre, war ich ein Jahr noch in der US-Sport-Redaktion und dann alle Redaktionen durchlaufen und dann bin ich sozusagen angestellt worden als Fußballredakteur. Das war dann 2000. So, und dann habe ich natürlich schon hier Interviews und Kurzkommentare, Hattrick und so weiter und so fort und dann auch die ersten Live-Geschichten. So ging es los. Und der Handball, da ging es 2003 los. Da war Piet Krebs Redaktionsleiter und der war stellvertretender Chefredakteur und Piet Krebs, also ehemaliger Spieler von TuS im Essen.
Der, wo du mir mal erzählt hast, die Leute zucken heute noch zusammen, wenn er eine Halle
geht. Schlechter von der Kruger. übrigens überragender Typ. Bis heute bin ich echt gut mit ihm befreundet. Der war da verantwortlich und das war auch wieder so eine Aktion. Ich habe Basketball-Bundesliga Live-Interviews gemacht und ich war natürlich schon auch immer so ein bisschen spitz auf den Handballbereich. Weil ich dachte, Handballer, hallo, ich habe Handball gespielt.
Ich bin
Handballer.
Ja, das musst du doch mal erzählen.
Ja, das ist ja so. Ja.
Wie ambitioniert warst du?
Also ich war leider nicht gut genug. Ich war nicht tough genug. Wirklich, ich war nicht tough genug.
Ja, ja, damals das war doch die Zeit, wo noch mehr Schmerzen waren als heute.
Ja, oder? Selbst in der Landesliga, wo ich gespielt habe, über das TSG Ehingen, das kennt man, glaube ich, insofern, weil in Ehingen viele Jahrzehnte lang mit das beste Vorbereitungsturnier Jahr für Jahr stattgefunden hat. Also Kiel ist Rekordsieger da, Westbrem, solche Mannschaften haben da gespielt. Ja. Und ich komme aus Ehingen und habe da auch Handball gespielt. So. Also natürlich ich habe den Handball immer im Blick gehabt, aber ich bin nicht über den Handball eingestiegen. Und 2003, und da habe ich irgendwann mal im Gang gelaufen und sage zu Piet, ich habe immer so Handball gespielt.
Ja.
Falls du mal einen brauchst und so. Und dann gab es da auch irgendwelche Veränderungen. Uwe Semrau, super Kollege, bis heute. Der hat ja damals, glaube ich, fast alle Handballspiele kommentiert beim DSF und dann weiß nicht mehr, wie die Konstellation war. Und dann kam er irgendwann und hat gesagt, so, das probieren wir jetzt mal aus. Und dann war es, mein erstes Spiel war der Supercup 2003. Und das war Lemgo gegen Flensburg. Ich meine in Dessau. Und ich hab das Spiel kommentiert. Das war mein erstes Handballspiel mit Daniel Stefan, der damals noch in Lemgo gespielt hat. Aber der war verletzt.
Na, wie so oft leider. So, ne?
Und das war so geil. Weißt du, ich bin da hingekommen und alle... Da kommt der vom Fußball. Damals der vom Fußball.
Ja, weil keiner wusste, dass...
Ja,
wusste keiner.
Und, die Handball-Vergangenheit. Und dann habe ich das gemacht. Ich war natürlich scheiß aufgeregt und wusste überhaupt nicht. Und dann kam, also übrigens Piet, ja, in seiner sehr empathischen Art, hat vor dem Spiel, so 5 Minuten vor es losging, kam er noch vorbei und sagte nur, wenn du das jetzt gut machst, bist du dabei. Nur mal ein bisschen den Druck rausgenommen.
Oh, schön.
Nein, und irgendwie bin ich dann da offenbar durchgekommen. Und dann war ich da im Bundesliga-Team und habe mit Uwe zusammen die Spiele kommentiert, also wechselweise. Und dann kam ja schon ein halbes Jahr später die Euro.
Ja, was du vorhin erzählt hast, ja.
So.
Das ist ja auch krass, so schnell so ein Highlight dann
serviert zu kriegen. Das hat mich selbst überwältigt damals. Und das war wirklich ein irres Erlebnis. Ja. Also ich weiß auch noch dabei, als ich da zurückgekommen bin, ich war fix und fertig, also emotional fix und fertig, weil mich das natürlich schon aufgeregt hat, ja, im positiven Sinne. So ging es los, ja. Also auch da wieder, weißt du, du brauchst diesen Moment, dann hat es halt gerade gepasst und irgendwie war auch die Konstellation so, dass es Bedarf gab und so. Und dann brauchst du einen, der sagt, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, ich finde gut, was der sonst macht. Der
darf man. Mhm.
So, und dann ging es los.
Aber geil, dass, ne, weil ich glaube, das ist ja, ist der Traum nicht von allen, die sich umtreiben und mal in diesen Job rein wollen, schon eher, ja, ich will halt Fußball kommentieren. Das ist ja schon, das eint uns ja auch so ein bisschen als langjährige, selbst halbgute Handballer, dass man dann so diese, dass das fast, irgendwie ist doch den eigenen Sport in Anführungszeichen zu kommentieren, ist halt schon eine andere Erfüllung gefühlt. Ne?
Also, ich war nie auf eine Sportart komplett fixiert.
Das haben wir eigentlich jetzt schon gehört, dass du sehr.
Und ich hab in meinem Leben die vier Sportarten als Reporter intensiv begleitet, die ich selbst in irgendeiner Art und Weise betrieben habe. Natürlich, also jetzt natürlich nicht jetzt hochklassig, aber wir sprechen von Handball, Fußball, Basketball, Tennis. Und das sind genau die Sportarten, die ich, je nachdem bei welchem Sender ich war, welche Rechte da waren, die ich intensiv bearbeitet habe. Und ich liebe diese vier Sportarten. Und ich hab auch ein paar ganz kurze Seitenausflüge gemacht. Weißt du, da gab es, also ich habe ein paar Boxveranstaltungen moderiert. Sehr interessant war das übrigens, sehr interessant. Ja. Und ich habe ein paar Hockeyspiele moderiert. Aber hey, das ist, wenn du komplett fachfremd bist, man kann sich bis zu einem gewissen Grad da definitiv einarbeiten.
Ja. Ja?
Gerade auch in der Moderatoren- oder Interviewerposition, da kann man sich einfach vorbereiten.
Ja, deutlich besser.
Aber wenn du ein Live-Event kommentierst, mir geht es zumindest so, ist es echt von großem Vorteil, wenn du einen Bezug hast zu dieser Sportart und wenn du ungefähr eine Vorstellung hast,
wie das ist. Dieses Nachfühlen, hast du auch das Gefühl?
Ja.
Also natürlich auf einem ganz anderen Level.
Natürlich, aber
Aber
trotzdem.
Irgendwie erlebt.
Ja, ja. Und, ne? Und dass man grundsätzlich einfach eine Affinität und ein Gefühl für diesen Sport hat. Ja? Wie du richtig sagst, einfach auf einem ganz anderen Level. Aber das hat für mich voll gepasst. Das sind meine vier Sportarten.
Ja.
Ich liebe nach wie vor alle vier.
Wie?
Und den Handball vielleicht ein Tick drüber. Aber da gab es auch echt unterschiedliche Phasen. Aber Handball schon, das habe ich auch am meisten gemacht. Aber ich liebe diese vier Sportarten.
Ja. Ist denn, wie muss ich mir das damals vorstellen, was so Rückmeldungen? Ich meine, heute, also natürlich, das Wichtigste ist, was sagt der Chef? Wenn der Chef es gut findet,
das ist das einzig
dann darfst Wichtige. Du weiterarbeiten.
So. Eigentlich
sagen ne? Ich meine, heute, wenn man mal die Stimme des Volkes hören will, wenn man schlau ist, guckt man in die Instagram-Postfachnachrichten.
Wenn man noch schlauer ist, guckt man gar nicht rein.
Ja, eigentlich hast du recht, man ist am schlauesten. Da bin ich leider dumm, muss ich ehrlich eingestehen. Aber hat man damals, ich weiß nicht, sind die Leute dann vielleicht mal auch in der Halle gekommen und gesagt, ey, geil, was
aber
du
das da ist
bei
ja,
dem Spiel? Oder?
Also Rückmeldung direkt von den Leuten gab es quasi im direkten Kontakt. Ja. Mhm. Also in den Hallen oder im Stadion.
Ja.
Social Media. Ich bin ja bis heute ein ziemlicher Social Media Muffel.
Ja.
Immerhin habe ich heute Morgen beim Aufstehen erfahren, dass du den Deutschen Sportjournalistenpreis gewonnen hast.
Das musstest du jetzt unbedingt noch
einbringen. Ich musste das noch unterbringen. Ich habe dir ja ausführlich gratuliert.
Danke dir.
Aber
das weiß ich auch sehr zu schätzen.
Gerne auch nochmal an dieser Stelle.
Danke.
So, aber ich, ehrlich, ich
es kann's ja mal gucken. Es fasziniert dich irgendwie nicht so die...
total am Rande, aber selbst ständig Nachrichten abzusetzen, ist für mich, ehrlich gesagt, eher eine Überwindung. Ja,
ja.
Es
dann macht es auch keinen Sinn.
Nein,
entweder absolut. Man hat Spaß dran.
Ja, irgendwo gehört es mit dazu und ich habe das auch im Blick, aber es hat mich nie wirklich mitgerissen.
Ich freue mich immer, wenn ich auf Twitter bin und ich lure dann immer und ab und an bei so einer Handball-WM, wenn ein richtig wichtiges deutsches Spiel ist, dann kann man das Glück haben, dass Markus Götz dann doch mal einen Tweet absetzt und so seine Einschätzung der deutschen Mannschaft
kommt. Du meinst 2014.
Nein, das ist nicht so lange her. Du, ich lese das immer mal wieder. Ich kann dir nicht mehr sagen, wann, aber das...
Ja, aber es ist wirklich, also es ist für mich tatsächlich, das kannst du nicht vergleichen, was du da machst und was ich da mache. Es ist für mich, mich hat es nie mitgerissen. So, und du hast nach dem Feedback gefragt. Klar, in der Halle ist immer mal wieder einer vorbeigekommen und das war dann manchmal freundlich und manchmal war es nicht so freundlich und Social Media muss ich dir ja nicht erzählen. Ich kriege übrigens, ohne dass ich ich bin angemeldet. Mich gibt's bei Twitter, mich gibt's bei Instagram, mich gibt's bei Facebook und ich habe zahlreiche Zuschriften gekriegt. Viele davon waren nicht so freundlich. Ja.
Muss man halt immer wissen, die es gut bis okay finden, schreiben nichts. Das schreiben ja nur die, die es scheiße oder
die auch,
außergewöhnlich
aber, du, es ist ja auch in Ordnung, wenn es einer nicht gut findet. Ich, ja. Ey, Leute, wenn du, ich sage immer, wenn du das Fenster aufmachst, darfst du dich nicht beschweren, wenn es zieht. Und wenn du, ja, nein, es ist ja part of the deal.
Ja.
Wenn du Sportreporter bist, musst dir einfach bewusst sein, dass das dann wahrgenommen wird und dann ist es völlig normal, dass es im besten Fall gefällt
ja
manchen, aber es gefällt auf jeden Fall manchen nicht. So. Und
wenn du 50% hast, hast du verdammt viel.
Das ist gut.
Ernst Hubertus, und
weißt du aber, was ne? gut ist? Dann gab es nicht selten die Situation, dass ich nach einem Spiel von beiden Fanlager als Anhänger des jeweils anderen beschimpft wurde.
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und
dann dachte ich mir, gut, es ist alles in Ordnung.
Das ist ein sehr gutes
Zeichen. Das kommt ja tatsächlich vor. Ja. Und ich meine, das haben tausendfach drüber diskutiert worden, dass die echten Fans manchmal leider sozusagen Kritik, also sachliche
ja
Kritik mit Antipathie verwechseln. Das ist natürlich
ja
das ist ein Schmarrn. Also,
genau.
Ja. Wenn ich sage,
Antipathie
Beispiel, hey Mann, Flensburg, das war heute nichts, dann bin ich nicht für den THW Kiel, sondern es ist meine Aufgabe als Reporter, so objektiv, wie ich es halt hinkriege in meiner Subjektivität, eine Leistung zu bewerten. So. Und das ist die ganze Geschichte, die jeder Sportreporter
kennt. Ein bisschen über sich ergehen lassen muss.
Ja, das ist auch bis zu einem gewissen Grad okay, aber auf Beleidigung habe ich, denke ich, wie wir alle auch keinen Bock.
Ja, das bringt ja auch nichts. Also da aus einer Kritik kannst du dir was rausziehen, aus einer
Beleidigung
kannst du dir gar
nichts rausziehen. Das ziehe ich mir auch nicht rein.
Ja. Götze, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, was so bleibt aus so vielen Jahren. Du hast zum Beispiel die Kieler 68-0 Meisterschaft 2014, das Rennen um die Tordifferenz.
Die 68, da fällt mir übrigens spontan, da ging's, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Zahl war, aber da hat dann, das weiß ich noch, da hat, also Gislason war Trainer und der hat dann irgendwie zwei Spieltage vor Ende dann nochmal irgendwie ein Torthema aufgemacht, so nach dem Motto, und jetzt wollen wir auch noch diese Anzahl an Tore, und da haben dann alle Spieler,
ja,
du hast sie nicht mehr alles.
Das hat Dominik Klein, glaube ich, sogar schon mal hier erzählt, da wollte er irgendwie den Markus Alm oder so, der schon durchher nochmal einwechseln, haben die gesagt, Alter.
Der war sozusagen im Wahn. Ja, ich hab die miterlebt, das war dann natürlich auch wieder cool, ja. Aber über die Dominanz der Kieler haben wir ja vorhin schon gesprochen, das war zum Teil dann auch
ermüdend
nicht so
für
cool
neutral.
Für die Liga. Ja,
voll. Und die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, du hast ja, ich kriege das ehrlich gesagt gar nicht mehr zusammen, also du hast ja auch einiges bei EMs und WMs.
Ja.
Wie anders ist das für dich, die Nationalmannschaft zu kommentieren und Vereinshandball?
Also zunächst mal, die Deutschen habe ich tatsächlich im Ganzen nicht so oft gemacht, weil die Rechte ja dann bei den Öffentlich-Rechtlichen waren. Ich habe es übrigens nochmal gemacht, wie war jetzt das nochmal? So, das war doch 2017 in Frankreich, als es keinen Fernsehvertrag gab und Livestream bei der DKB.
Die DKB eingesprochen.
Da habe ich auch die deutschen Spiele
Das Finale, du und Florian Nass, bin ich da noch richtig?
Nein. Uwe Semrau.
Ach, sorry. Jetzt hat.
Aber das war leider sind ja die Deutschen da gegen Katar raus.
Natürlich.
Da sprechen wir heute nicht drüber, über dieses Spiel. Nee, aber sonst natürlich, wir haben also in den Jahren bei DSF Sport 1, wir haben viele Jahre lang sozusagen die nicht-deutschen Spiele gemacht und wir waren dann auch, das war meistens so, dass wir in der Vorrunde, Hauptrunde waren wir in München, haben von München aus die Spiele kommentiert, beziehungsweise von Ismaning aus, also aus dem Sender.
Ja.
Und am Finalwochenende, Halbfinals und Finale waren wir vor Ort. Mhm. Mhm. Geile Erlebnisse, echt. Also spontan Belgrad,
ja.
Euro, Halbfinale, Serbien-Kroatien. Kennst du diese Halle in Belgrad?
Nee,
über 20.000.
Oh, Wahnsinn. So,
und ich weiß auch ganz genau, ich sitze neben Kretsche und das sind so, weißt du, die Halle ist so überhängend, die Ringe. Ja? Also quasi die Tribüne über dir ist so überhängend. Und ich gucke so hoch und wir waren genau sozusagen am Ende, unter dem Ende des Überhangs. Mhm. Und da hingen ungefähr 30 serbische Handballfreunde hingen über, also drüber.
Enthusiasten.
Die hingen da. Sagen. So, und ich dachte mir die ganze Zeit, Scheiße, wenn da einer runterfällt, ja, sind wir tot. Ja? Also ich habe mehr da hoch geguckt als also aufs Spielfeld.
So hast du auch kommentiert wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Nee, das ist also tolle Erlebnisse natürlich. Ja.
Aber da, boah. Und hast du dir, warte, hast du mir nicht mal die geile Geschichte erzählt, als einer sein Mischpult irgendwie?
Ja, das war auch legendär. Habe ich das einmal erzählt? Das war ein Lillehammer. Das müsste 2008 Lillehammer gewesen ist Norwegen. Sein. Norwegen, genau. Richtig, so Finalwochenende in dieser Halle, wo die Olympischen Spiele auch eröffnet und beendet wurden. Mhm. 2008, Finalwochenende. Die Deutschen waren übrigens mit dabei im Halbfinale, haben dann, glaube ich, gegen die Dänen verloren. So, pass auf, Finale. Wir sitzen da auf der Kommentatorentribüne und zwei Tische weiter von mir sitzt der kroatische Kollege. Genau, Dänemark gegen Kroatien war das Finale. Und die Dänen sind zum ersten Mal haben sie einen großen Titel geholt, glaube ich. So war es damals. So, und dann irgendwann Anfang zweiter Halbzeit, die Kroaten liegen hinten und der kroatische Kollege bekommt einen Wutanfall, nimmt den Monitor, ja, steht auf und wirft ihn die Tribüne runter und hat dabei irgendein Hauptkabel gecuttet und dann macht es einfach nur tack. Und auf meiner Seite, der Kommentator, war alles weg und wir haben, nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube, wir haben eine Viertelstunde nicht gesendet, also das Spiel lief, das Finale, weil der Typ
Wahnsinn.
Ein Wutter. So, und jetzt kommt es allerbeste. Glaubst du, der hätte sich entschuldigt oder irgendwas?
Hat sich im Recht gesehen.
Der hat sich hingesetzt und.
Aber sag mal,
hat in aller Ruhe.
Ja, Gott, hat der denn jemanden getroffen mit dem Monitor?
Das ist ja lebensmüde. Es ist keinem was passiert in dem Sinn, aber der hat mal ganz kurz die Fernsehübertragung von, weiß nicht, wie viele Leute da saßen, ja, wie viele
Länder? 20, 25.
Wahrscheinlich, ja. Für Wahnsinn, eine Viertelstunde oder? Während des Endspiels um die Handball-Europameisterschaft beendet. Und ich weiß auch noch, ich glaube, die hatten einen Techniker da, der war sehr gemütlich, der norwegische Techniker. Stell dir das mal vor, das Finale läuft.
Du kannst ja auch nicht sagen, Leute, ihr macht jetzt mal Break da unten, wir senden gerade alle nicht. Ja,
das war vogelwild.
Und welche Minute war das ungefähr?
Zweite Halbzeit? Ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit.
Boah, Wahnsinn, ey. Aber irgendwann zum Schluss war der dann wieder drauf.
Zum Schlusspfiff auf jeden Fall.
Ey, irre. Das ist natürlich heute echt. Hat er dann Hallenverbot?
Das weiß ich nicht. Cool. Ich weiß, das wird die Geschichte aber nicht weiter. Ein bisschen
legitim, muss man sagen. Oh, ja, krass. Und so, ist es eigentlich. Also du hast schon gesagt, es ist mit Deutschland war jetzt gar nicht so. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ist das was. Es ist ja schon, glaube ich. Zumindest in den kleineren Sportarten, im Fußball geht ja sogar die Diskussion schon los. Es ist ja insofern ein bisschen einfacher, weil du kannst dich ja schon ein bisschen auf die Seite der deutschen Mannschaft einfach stellen. Das macht ja Sinn, wenn man für ein rein deutsches Publikum kommentiert.
Aus meiner Sicht völlig legitim.
Ja. Und
gilt übrigens auch für den Europapokal.
So, genau, da geht mir das genauso. Ja. Ich halte da mit jedem deutschen Team immer. Macht es das ein bisschen leichter, als wenn du schon gucken musst, werde ich jetzt... Du kannst ja währenddessen eh keine Gedanken machen, weil du kriegst immer in der Regel von dem, der verloren hat, auf den Sack. Aber macht es das leichter? Man weiß, ich kann mich da auch ein bisschen mit reinsteigern und muss nicht auf eine Ausgewogenheit achten, um beiden Mannschaften gerecht zu werden.
Ich weiß komplett. Nicht, ob es das leichter macht. Und es passiert einfach. Mhm. Und ich finde es auch in Ordnung. Es gibt einen gewissen Rahmen. Man sollte nicht den Rahmen der subjektiven Objektivität verlassen. Also
du wirst
immer
nicht
noch
sagen,
die Aufgabe als Kommentator fair.
Genau.
Fair. Es geht um Fairness. Ja. Fair zu bewerten, was da unten passiert.
Genau.
Aber dass man emotional in so einer Konstellation sich einbringen, nicht nur darf, sondern soll aus meiner Sicht als Reporter bis zu einem gewissen Grad, das ist für mich selbstverständlich. Und übrigens ganz nebenbei, ich habe auch, also das ist ja auch ein Prozess, Reporter zu werden. Man fängt irgendwann an, es gibt keine Blaupause. Natürlich hat man auch Kollegen, an denen man sich orientiert.
Ja.
Ja, und wo man sagt, okay, das finde ich richtig gut, was der macht, das gefällt mir nicht so gut. Und man entwickelt sich in die Aufgabe rein und macht sich natürlich auch Gedanken, wie will ich das eigentlich machen? Ich habe schon relativ früh für mich entschieden, dass ich mir auch in eigentlich neutralen Situationen Emotionen erlaube. Mhm. Weißt du? Also wenn jetzt zum Beispiel in einem Spiel, keine Ahnung, da spielt Baling gegen Kiel und Baling wächst über sich hinaus. Ja, ja? Und
der dann steht
dann der Underdog. Aus so einer Underdog-Situation raus kann man auch emotional dann da voll mitgerissen werden. Das ist, also wenn es authentisch ist, ja, also echte ja Emotionen.
Machen wir dir das einfache Beispiel, ne? Keine Ahnung, wenn bleiben wir bei Baling Kiel, wenn Kiel das mit 10 Toren gewinnt, dann ist das ein relativ normales Ereignis. Wenn Baling mit 10 Toren gegen Kiel oder Wetzlar hatten wir ja, ja mal, wenn Wetzlar mit 10 Toren
anderes,
Kiel ja weghaut, warum auch immer mal, genau, das macht ja auch Sinn. Das
angemessen wäre ja auch emotionale Berichterstattung. Ja, ja. Der Situation angemessen. Ja. Darum geht's.
Hat sich denn, hat sich da grundlegend was verändert? Ist Handball kommentieren immer noch so, wie es 2003 war, oder hat man 2021 schon andere Anforderungen irgendwie? Ich finde das übrigens schon mal sehr gut, dass du erstmal Luft holen musst, weil das spricht dafür, dass du einfach kommentierst, wie du kommentierst.
Nee, also ich mache mir schon Gedanken. Also ich kommentiere nicht gedankenlos und ich habe ich gucke mir jetzt nicht alte Sachen an, aber ich kommentiere heute sicher an manchen Stellen immer noch so wie am Anfang und an manchen hoffentlich anders.
Also deutlich besser natürlich.
Nein, nein, ich meine, aber ja, soll ja auch eine Entwicklung stattfinden, ja, ja, hoffentlich. Ja. Grundsätzlich nicht, aber klar, der Prozess, der eigene Prozess, der läuft. Und also ich bin jemand, der immer an Entwicklung interessiert ist, der immer dazulernen möchte und der sich immer Gedanken macht über das eigene Tun und das reflektiert. Und ich hoffe, ich gehe davon aus und glaube das auch, dass ich mich da auch dann an manchen Stellen bewusst weiterentwickelt habe. Von der grundsätzlichen Herangehensweise, ich glaube, darauf zielt dann eine Frage ab, glaube ich nicht. Nee.
Ja. Was ich mir noch frage, ist, ob du so das Gefühl teilst, dass der Informationsfluss ist ja viel größer. Ne? Also im Handball hält sich das noch in Maßen, im Fußball ist es völlig irre, ne? Aber der gut informierte Fan,
ja,
der weiß doch heute auch deutlich mehr, als er 2003 wusste, ist so mein Gefühl. Und da frage ich mich, ob das dich zum Beispiel bisschen unter Druck setzt, noch mehr dann zu wissen, um was Neues erzählen zu können.
Das setzt mich nicht unter Druck. Nee? Ich mache einfach meine Arbeit und
ja.
Schau mal, das ist ja auch ein ganz klassisches Thema, das uns als Reporter beschäftigt. Für wen machen wir das eigentlich? Das ist ja eine heterogene Zuschauergruppe und natürlich muss man sich Gedanken machen, wer guckt da sozusagen im Schnitt zu und was brauchen die von mir? Ich kommentiere nicht explizit für die absoluten Freaks.
Ja.
Und ich kommentiere auch nicht für die Trainer, sondern ich muss ja für einen gewissen Durchschnitt sprechen.
Genau.
Und da fühle ich mich nicht unter Druck, wenn da vielleicht, sagen wir mal, 3% Leute zugucken, die das alles wissen, was ich da erzähle.
Ja.
Das ist dann einfach so. Ja. Also das finde ich, muss man als gegeben hinnehmen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch einfach ein paar Stellen, die hat man insofern also weißt du, dieses kurze Gespräch mit dem Trainer nochmal vor dem Spiel oder so, ja, nur als Beispiel, das hast du ja dann auch exklusiv. Ja, und
ich finde das auch wahnsinnig hilfreich im Handball.
Ja, und dafür liebe ich den Handball. Und also das funktioniert übrigens nicht mit allen Trainern gleich gut, aber wenn man so lange durch die Hallen jetzt getingelt ist wie ich, ich habe zu vielen ein sehr positives und konstruktives Verhältnis. Und ich glaube auch, dass viele nach und nach verstanden haben, dass es gut ist für die ganze Sache, wenn es da einen engen Austausch gibt, ja, ja, dass einfach auch kein Blödsinn erzählt wird und auch nicht rumspekuliert wird. Weißt du, also ich habe da die tollsten
genau
Sachen.
Das.
Ich habe die tollsten, also, und ich nenne es auch keine Namen, aber wobei einen kann ich nennen, also bei Alfred Gislason war es auch ein Prozess, sagen wir es mal so.
Ja.
Also ich habe angefangen, da war er noch Trainer beim SC Magdeburg und habe mich sehr kritisch beäugt. und da kam auch übrigens dann mal so, weißt du, irgendwie sichte gerade so und so, was du wieder für einen Scheiß erzählst, solche Nachrichten
kamen. Wirklich?
Ja, ja, aber ich habe es ihm nie übel genommen. Ich habe es ihm nie übel genommen, weil Alfred ein Typ ist, da rauscht es mal kurz und 10 Sekunden später ist es vergessen. Absolut nicht nachtragend, einfach nur gerade raus. Damit kann ich hervorragend umgehen. Blitzsauberer Typ, Also null Problemo, ja, also nicht falsch verstehen. Aber es gab auch Überzeugungsarbeit zu leisten an der einen oder anderen Stelle, dass das gut ist für die gesamte Sache. Und manche haben es nie begriffen.
Jetzt möchten wir Namen.
Nein.
So, nein, das war Spaß.
Und nein, aber es ist echt, übrigens, nur mal, bloß die Entwicklung. Bei Alfred war es aber dann so, als er noch Trainer beim THW war, der hatte ja eine ich nenne sie immer noch Ostseehalle, der hat ja seinen kleinen Trainer-Kabuff.
Ja.
Ey, ich konnte da hingehen, dreiviertel Stunde vorm Spiel, klopf, klopf, und dann geil. Komm rein, lass uns nochmal kurz, hey,
ja.
Bitte transformier das mal auf den Fußball,
ja.
Auf dem Niveau, also Bundesligaspitze, vollkommen undenkbar, ja. In aller Ruhe, in
soll
aller
auch gar kein Vorwurf was, sein?
Nein, es ist ein Fakt
für unsere Arbeit.
Einfach nur, ja. Damit man sich ein Bild macht, ja. Nur mal ganz kurz, was war mit dem umgeknickt? Weißt du,
genau.
So,
genau.
Einfach dieser allerletzte Austausch, und das ist natürlich wahnsinnig wertvoll für unsere Arbeit, du weißt das.
Ja. War für dich denn 2017, seitdem kennen wir uns ja auch ein bisschen besser, das war ja der schon
Schritt noch mal dann, also andere, Rechte gehen zu Sky, vielleicht muss man das ja
genau, da wollte ich, genau, und ja auch, es ist der Schritt ins Pay-TV, es ist der Schritt, also zum Glück, wir haben ja die großen Bühnen in der ARD, das ist geil, und in den dritten einzelne Spiele immer, aber die große Masse wandert ins Pay-TV, aber es gibt eben alles jetzt zu sehen. Wie war das für dich so als Berichterstatter? Ich meine, davor war klar, du hast dir die 2, 3 Highlight-Spiele die Woche rausgepickt als Sender.
Es gab ja davor auch einen relativ großen Vertrag mit Sport 1. Mhm. Das waren im Ganzen, glaube ich, auch fast 150 Spiele.
Ach, doch,
also so ich glaube 90 im Free-TV und 50, 60 über die Pay-Plattform, über das Streaming und über Sport 1 Plus hieß es. Mhm. Ja. Das war schon auch ein gewisses Volumen, aber eine Gesamtabdeckung gab es natürlich nicht bis dahin. Und auch dieser Wechsel zum allergrößten Teil ins Pay-TV, ja, das war neu. Wie es mir damit ging.
Ja, also was glaubst du, hat dieser... Ich glaube, es gab viel Vorbehalte, aber ich glaube, es hat viele, die Rückmeldungen, die wir stecken da auch sehr tief mit drin, aber ich habe schon sehr viel positive Rückmeldungen von Trainern bekommen und Spielern, was das
dem Handball bringt. Also in der Quantität und letztendlich auch Qualität ist es ja auch nie dargestellt worden vorher. Ja? Ja. Also alle Spiele seit 4 Jahren, jedes Bundesligaspiel in voller Länge, live zu sehen, das gab es nicht. Übrigens, auch da lustig, genug Trainer, die da jetzt nicht überschwänglich waren. Ja? Wie oft habe ich den Satz gehört, verdammte Scheiße, wenn du früher irgendwo ein Auswärtsspiel verloren hast. Und dann hat die einer gefragt, wie konntet ihr da verlieren?
Genau. Ja, haben dann, die dann gesagt, Schiedsrichter gegen uns gepfiffen.
So, heute kannst du alles gucken,
das ist
so die Nummer läuft nicht mehr. So, auch das ist ein kleiner Nebeneffekt. Nein, das ist natürlich, das war natürlich ein Quantensprung. Du, ich glaube, da muss man auch nicht drum herum reden, klar gab es auch Bedenken bei sozusagen beim Wechsel ins Pay-TV. Ja. Davor gab es ja immer in breitem Maße mindestens einmal die Woche eine Free-TV-Präsenz. Ich finde übrigens, solche Bedenken sind auch okay,
ja.
Aber es geht ja um das, was unterm Strich steht, und ich glaube, das ist nicht so schlecht gelaufen.
Ja. Ich glaube, man hört es auch von vielen, also keine Ahnung, Balingen, Wetzlar, Minden, was weiß ich, die vielleicht eher so ein, zwei, dreimal in der Saison gefühlt Besuch
hatten
vom Fernsehen. Ja. So, da ist ja auch, nimmt einem ja auch keiner übel, dass man sagt, wir zeigen natürlich Flensburg, Kiel, Löwen, Magdeburg und am liebsten die Duelle untereinander. Ne? Ja. So ist ja der Lauf der Dinge. Und jetzt ist halt von allen einfach deutlich, deutlich mehr zu sehen. Ist aber für dich ist ja auch eine krasse Ära da zu Ende gegangen mit einem Senderwechsel dann nochmal.
Ja, ich war 98 bis 17, was ist das, 19 Jahre
bei DSF. Das ist schon krass.
DSF/Sport 1. Ja, sehr lange Zeit. Ja. Sehr lange Zeit. Aber hey, so funktioniert unser Business. Rechte wechseln alle paar Jahre. Es war sowieso außergewöhnlich, so lange an einem Ort zu sein.
Ja.
Ich habe zwischendrin jetzt doch einiges erlebt. Also ich war ja nicht nur bei Sky dann, ich war ja auch in diesen Zwischenphasen. Ich habe für RAN gearbeitet, also Sat 1, Kabel 1 und so weiter und so fort. The Zone, andere. Also da ist viel Bewegung drin und als Freiberufler.
Ja, so
die meisten von uns, ich glaube, das können sich die Leute auch nicht immer vorstellen, die meisten von uns sind ja Freiberufler, also die Kommentatoren zumindest.
Fast alle,
ja. Da bist du natürlich auch gewissen Abhängigkeiten ausgesetzt, also was da einfach passiert, alle paar Jahre. Wie gesagt, die Rechte gehen von hier nach dort, der Chefredakteur wechselt und nicht falsch verstehen, natürlich ist mir das nicht wurscht, was die Zuschauer über meine Berichterstattung denken, aber entscheiden tut der Boss, ja. Ja.
Der Zuschauer stellt dich nicht ein.
Mache ich das oder mache ich das
nicht? Ja, genau.
Und die Meinung genau so ist nicht ganz unerheblich. So, und auch da weißt du ja, es über all die Jahre, da gibt es hier Wechsel, da gibt es hier Veränderungen. Der eine finde ich super, der andere finde ich grauenhaft. Das ist ja auch ein hochgradig subjektives Geschäft. So, im Grunde geht es darum, hat der Chef Bock auf mich ja, oder hat er keinen?
Ich finde auch. Das ist schon krass.
Nein.
Ein Mensch am Ende oder vielleicht drei,
ja,
die den Daumen
also das senken jetzt, das oder heben. Das ist jetzt
zugespitzt. Genau.
Aber das ist die Situation. Ja,
so ist es.
Und das ist schon, damit muss man sich auch arrangieren. Ja?
Also. Du hast dir ja für die Zukunft noch so ein bisschen was anderes. Oder es läuft schon an.
Bin mittendrin.
Ja. Erzähl gerne mal. Was machst du für die Kommentiererei? Kennen dich, glaube ich, alle Handballfans.
Ja, ich bin jetzt 47, werde bald 48 und also ganz grundsätzlich.
Jetzt kommen wir nicht mit der alter Mann-Nummer.
Na, ich fühle mich überhaupt nicht als alter Mann.
Das ist gut.
Eher andersrum. Ich gehe davon aus, ich hoffe, ich bleibe gesund, dass ich noch 20 Jahre arbeite.
Genau.
Und ich habe einfach auch, das habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe echt Bock auch auf was Neues. Ja? Also ich liebe meinen Job und ich werde meinen Job, also freiwillig werde ich den Job nicht verlassen, ja? Wenn dann halt sozusagen all die Leute, die wir gerade angesprochen haben, sagen, auf den haben wir keinen Bock mehr, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja? Ich habe nach wie vor total, aber ich habe auch Lust auf was Neues. Und du, ich habe, ganz ehrlich, ich habe in dem Alter, und da kann ich jetzt schon das Alter mal bringen, hat man einfach auch ein paar Sachen erlebt, und zwar nicht nur gute. Ja, und auch in meinem Leben ist nicht alles super gelaufen. Und da gab es Höhen und Tiefen und man sammelt Erfahrungen und die Leute gehen unterschiedlich damit um. Ich bin jemand, ich bin total offen für neue Sichtweisen, also für Impulse von außen. Also so war ich, glaube ich, immer schon. Und ich habe viel gelernt in diesen persönlichen Krisenzeiten. Ich habe viel ausprobiert, ich habe viel gemacht, ich habe mir auch Input von außen geholt. Und dieses Thema, also ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Coaching, Mentoring, hat mich immer mehr interessiert. Und
also du hast als Rezipient angefangen, das Coaching?
Absolut,
und ganz genau.
Jetzt immer mehr.
So, wir gehen jetzt, wir reden von persönlichen Erfahrungen sozusagen.
Ja. So, und dann hat sich. Dann kam eins zum anderen. Ich habe dann vor Jahren schon angefangen, junge Kommentatoren, junge Interviewer, Moderatoren zu schulen, zu coachen. Habe mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht. So, dann habe ich so angefangen, dieses Feld auch selbst zu beackern, sozusagen von der Coach-Seite.
Was übrigens Gold wert ist, kann ich als junger Kollege sagen, weil es ist, also natürlich, du musst dein eigenes Ziel finden, ja, aber es ist unfassbar hilfreich,
ging mir doch wenn genau dir mal einer
ganz klar sagt, das war übrigens gut und da solltest du mal
drüber nachdenken. Und unter uns, das weißt du auch mittlerweile, dieses Feedback kannst du dir nicht von 20 Leuten ziehen.
Ja.
Das macht nämlich keinen Sinn, weil es so subjektiv ist. Aber ich hab auch tolle Lehrmeister gehabt, ja, Ernst Huberti zum Beispiel, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ja. Und nochmal, man kann die Dinge so machen, dass man einfach seine Sache macht und sagt, ich mache so, wie ich es mache, ja, lasst mich in Ruhe. Oder
zu keiner Entwicklung führen.
Das, ich will es überhaupt nicht werten, aber ich habe es immer anders gemacht. Und durch diese Erfahrung und meinem grundsätzlichen Interesse dafür und dann kam immer mehr Erfahrung auf dem Gebiet. So, dann kommt mal der eine auf dich zu und sagt, du, wir haben hier dies und jenes Thema, so Öffentlichkeitswirksamkeit, kann man da irgendwas machen? So, dann arbeitest du mal mit ein paar Spielern, dann arbeitest du mal mit einem Trainer und kommst immer tiefer rein und siehst einfach, dass es Bedarf gibt für Unterstützung.
Also du, und wie kann ich es mir konkret vorstellen? Du sagst den Leuten im Interview, wenn du das machst, wirkst du so, wenn du das machst, wirkst du so?
Ich sag denen erstmal gar nichts und ich gucke mir mit Leuten zusammen Dinge an und unterstütze sie dabei,
selbst zu finden.
Vielleicht auch mal neue also gewisse Dinge erstmal wahrzunehmen, ja, zu erkennen, ja, zu reflektieren und dann vielleicht auch die ein oder andere Perspektive irgendwie neu aufzumachen. Mhm. Ne? Also wir reden vom Coaching. Ich mach seit über einem Jahr eine Ausbildung zum systemischen Coach, mhm, und mit großer Freude, also das war dann so, März letztes Jahr, Corona kommt, ich habe jahrelang schon mit dem Gedanken gespielt, das auch, mhm, also nicht nur zu praktizieren, sondern da auch nochmal ein Fundament runterzuziehen, dann kommt Corona und 2 Monate war ja alles dicht und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich es direkt angepackt. Ja?
Da habe ich übrigens krassen Respekt vor, weil ich war, also bei mir war wahrscheinlich nicht so dramatisch wie bei dir, weil du auch ein bisschen andere Verantwortung für ein Kind und so hast, aber da bricht dir ja erstmal der Arsch weg.
Das war crazy. Das
konnte ja keiner sagen, zwei Wochen
so sieht's spielen aus.
Wir wieder.
Also das
konnte dir keiner sagen.
Im März des vergangenen Jahres, als alles zugesperrt wurde, wusste niemand, wie lange das dauert. Ja. Absolut so war es. Ja. Und dann, das war dann einfach sozusagen der Arschtritt, den mir das Universum offensichtlich verpasst hat. Aber ich war schon mittendrin und also eigentlich wieder der Prozess, ja. Und das habe ich jetzt angepackt und das ist das sozusagen das, was ich auch in Zukunft zum Sportreporter-Job dazu packen möchte. Ja. Also quasi als zweite Ebene. Das Coaching und zwar, also das in ganz unterschiedlichen Bereichen, das kann Personal Coaching sein, mhm, und das kann natürlich auch gerade im Sportbereich sein, weil ich meine, ich habe jetzt seit über 20 Jahren eine gewisse Erfahrung im Medienbereich und das fängt alleine schon damit an, dass sich ganz viele Leute, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, jetzt gerade aus dem Sportbereich, in keinster Weise im Klaren sind, wie sie wirken.
Ja.
Wirkung ist ein ganz zentrales Thema, nicht ganz unwichtig übrigens. Mhm. Ja. So, bei all dem, was sie da machen, wie sie coachen, also zum Beispiel Trainer, ja, wie sie eine Auszeit gestalten und so weiter und so fort. Und dann kannst du das runterbrechen. Tatsache ist, dass der Handball zwar auf einem guten Weg ist, aber bei weitem nicht so professionell aufgestellt ist, wie zum Beispiel die großen amerikanischen Sportligen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, der Fußball im oberen Segment, wo du ja für jeden Bereich einen Spezialisten hast. Ja. Und dann, wenn du, ich, wie gesagt, also ich habe viele intensive Gespräche geführt, auch eben mit Trainer und habe da auch an der einen oder anderen Stelle tiefer reingucken können, dann siehst du einfach, die sind für ganz schön viele Bereiche zuständig. Ja? Und du kannst nicht in jedem Bereich Experte sein. Ja. Du bist vielleicht ein totaler Handballfachmann, aber dann gibt es andere Bereiche, was weiß ich, irgendwie Gruppenführung, ja, Menschenführung, Konfliktmanagement. Woher sollst du auch alle Bereiche optimal abdecken können? Genau. Hey, Jürgen Klopp, ich habe da immer fasziniert zugehört, wenn er erzählt hat, was er sich da für eine Mannschaft zusammengestellt hat in Liverpool, mit Experten in allen Bereichen. So, und dann bist du ganz anders aufgestellt. Du kannst nicht als Einzelperson alles abdecken. Und ich habe festgestellt, dass es da einfach Bedarf gibt. Und übrigens ganz nebenbei, als Trainer kannst du auch mal die ärmste Sau sein. Du hast dann vielleicht als Ansprechpartner noch den Geschäftsführer oder den Präsidenten. Und wenn es gerade scheiße läuft, sind die dir auch nicht unbedingt wohlgesonnen. So,
verloren.
Unglaublich wertvoll sein. Nur mal als Beispiel, ja, wenn du da auch einen hast, der völlig neutral von außen drauf guckt und unterstützt dabei, sich das Ganze mal anzugucken, ja, und das Visier einfach zu weiten. Und ich glaube, wie gesagt, aus meiner Erfahrung in den Medien und meinen persönlichen, in Anführungszeichen, Lebenserfahrungen und jetzt auch noch dieser Fortbildung, Da wächst gerade was und ich, wie gesagt, ich bin auch schon mittendrin und das begeistert mich total und ich habe einfach das Gefühl, dass ich da mittlerweile mit diesem Paket helfen kann an der einen oder anderen Stelle. Ja,
ja, ich finde das auch spannend, weil wir reden über jeder will sich professionalisieren, überall. Ich habe zum Beispiel mega gestaunt, als ich gehört habe, ganz viele Fußball-Bundesligisten jetzt, wo wir schon, oder Zweitligisten, über das hohe Segment reden, dass sie sich zum Beispiel eine Social-Media-Abteilung komplett über eine Agentur ins Boot holen. Da ist keiner von dem eigenen Verein, sondern das ganze Wissen wird erstmal dazu geholt. Ja. Und das Gleiche ist ja, glaube ich, so das, was du für den einzelnen Menschen oder auch den ganzen Verein in deiner Sparte, wo du helfen kannst, sozusagen
absolut, machst. Ne? Absolut, absolut. Da geht es einfach um sozusagen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Spezialisten-Impulse. Ja. Du hast ja auch einen Athletiktrainer, ja? Genau. Weil der eine spezielle Ausbildung hat und noch dezidierter, fundierter im Athletischen, im Reha, in diesem Bereich, im körperlichen Bereich arbeiten kann, als die meisten Cheftrainer, die der Handballfachmänner
sind. Frag mal Schwalbe, der noch im Watschelgang sich die Kniescheiben kaputt gemacht
so. Hat. Und das fasziniert mich, total. Ja. Und das ist mein Ding. Und das ist mein zweites Baby sozusagen. Ja. Und ja. Und übrigens ganz nebenbei, was mir auch immer ein tiefes Anliegen ist, also es hat sich ja schon echt viel verändert, aber diese Vorstellung, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn ich mir im emotionalen oder im psychischen oder im mentalen Bereich in irgendeiner Art und Weise Unterstützung hole, da werde ich, solange ich das mache, gegen kämpfen sozusagen, gegen diese Haltung, weil es einfach totaler Blödsinn ist. Wenn dir die Kniescheibe rausspringt, gehst du zum Orthopäden. Und wenn du in einer belastenden Situation bist oder in einer Situation, wo du einfach für dich nicht genau weißt, was mache ich jetzt am besten, warum, also sag mir bitte einen vernünftigen Grund, warum hole ich mir an der Stelle nicht auch Unterstützung? Und es geht um Unterstützung, nicht um schlaues Gerede von der Seite oder irgendwie, ich stehe auf der Bühne und ey, wir können das schaffen, das interessiert mich alles 0,0. Nein.
Stimmt, die gibt's auch.
Nein, es geht mir um eine ganz andere Ebene, es geht mir einfach um diese Unterstützung. Ja? Und
ich glaube, es ist...
Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert.
Ich würde sagen, es ist ja noch, also der Geist ist ja, das Hirn ist ja noch komplexer als alles Körperliche, nur beim Körper ist dir klar, okay, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann muss mir ein Arzt helfen. So, ne? Und das Hirn arbeitet noch komplizierter?
Ist ja nicht nur das Hirn, es ist auch die Seele und der ganze emotionale Zustand, was weit über das Hirn hinausgeht. Ja.
Ihr merkt schon, da habt ihr einen, da wärt ihr an der richtigen Adresse, wenn ihr mal weiterkommt. Götze, eine abschließende Sache noch, bevor wir dich natürlich auch noch mit den 7 schnellen Fragen in die Mangel nehmen. Du hast ja vorhin das schon schön hingelegt. Ich habe da in der Tat einen Preis gewonnen. Stefan Kretschmer aber auch. Endlich ist es soweit.
Ja, klar, war ein paar Mal Zweiter. Das zieht sich ja durch seine Karriere. Ich hab mich echt total für ihn gefreut. Also jetzt nochmal ernst zu bleiben, ich habe ihm auch sofort heute früh geschrieben und von ganzem Herzen gratuliert. Ich habe auch einen Weg mit Kretsch gemacht. Also wie gesagt, seit 2009 kommentieren wir zusammen Handballspiele. Und das war mir immer ein Vergnügen und eine Ehre. Und das hat mich echt für ihn gefreut. Ich finde... Ich auch. Mega coole Entwicklung von Kretsche in allen Bereichen. Und er war jetzt definitiv dran.
Ich finde auch. Das war, Olli Kahn schwebte da so als der Dauergewinner drüber und jetzt, es war wirklich mal überreif. Und du bist ja auch Deutscher Sportjournalistenpreis-Sieger. Das wär mir
neu.
Ja, natürlich. Die Liqui Moly HBL auf Sky.
Ja, das ist cool.
Die beste Sportsendung.
Ja, das ist cool.
Das ist krass.
Ja. In der Tat, das ist cool. Riesenauszeichnung. Offenbar haben wir nicht alles falsch gemacht, oder?
Ja. Die Sportler finden es geil.
Und ja, und ich denke, also es ist krass. Unser Redaktionsleiter Karl Falks hat ja schon gute Worte gefunden. Überragend, Karl.
Der kann das, der Mann.
Der kann das, der Mann. Und ich glaube, es ist einfach auch der Handballsport an sich, ja, auch wie wir uns nach außen, der Sport an sich, wie er sich nach außen darstellt, bodenständig, verbindlich, zugänglich, sympathisch einfach. Ja. Und das ist hier gewürdigt worden, glaube ich, auch in Verbindung mit unserer Arbeit. Ich glaube, das können wir ganz zufrieden sein. Ja,
ich fand das auch. Das sind einfach geile Nachrichten. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dafür macht man es doch, aber es ist einfach schön.
War ein ganz guter Abend für dich, ja?
Für mich war es auch ein ganz guter Abend. Ich durfte mit Stefan Kretschmer abhängen und zusammen auf Bilder mit ihm. Was kann es Schöneres geben? So.
Das kommt drauf an, wie der Fortgang des Abends. Aber das lassen wir heute aus.
Das lassen wir aus. Wir müssen unbedingt weiterkommen. Nein. Wir machen noch ein letztes kurzes Break und dann gibt es noch einen schnellen Fragenhagel, das wollte ich sagen, mit Markus Götz. Götzi, gab es einen größten Moment für dich als Kommentator?
Heiliger Strohsack.
Kannst du da einen rausheben?
Einen größten Moment als Kommentator. Ja, also das, wie, da, ich komm wieder auf. Also das, wie gesagt, das EM, auch wenn es schon ewig
ja, her ja. ist. Ja, aber ist ja geil.
Nein, aber das 2004, ja. da war echt cool. Hey, du hast ja vorhin schon gemerkt, ich lebe nicht so in der Vergangenheit. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, mir an die Spiele, die vor 2 Wochen stattgefunden haben, zu erinnern. Es ist tatsächlich so. Es gab ein paar mega geile Erlebnisse. Echt. Mhm. Ja, ich war bei den NBA Finals.
Ja.
Ich war bei den US Open beim Tennis. Auch ein mega, mega Erlebnis. Mhm. Ich war, weiß europaweit, Fußball-Europapokalspiele hier, die ganzen großen Handballturniere.
Aber EM04, das finde ich gut.
Das ja, das war cool. Also ich meine, klar, Deutschland zum Europameister zu kommentieren.
Und das war ja auch der Triumph dieser Generation.
Das ne? war, das kommt jetzt nicht jede Woche vor. Und in der Konstellation auch, das war gut.
Erinnerst du dich an dein unangenehmstes Interview? Was ist mal so richtig schief gegangen?
Viele.
Oh, viele sogar.
Ja. Ja? Also mein unangenehmstes, also ich habe tatsächlich mal einen Fetz gehabt mit Christoph Daum, der war damals Trainer des ersten FC Köln, also damals zweite Liga, es war ein Montag-Live-Spiel, Osnabrück gegen Köln, erinnere ich mich tatsächlich noch lebhaft dran. Mhm. Und irgendwie wurde wieder in den sehr seriösen Kölner Medien über irgendeinen Wechsel von Daum zu irgendeinem anderen Club spekuliert. Ja. Und mein damaliger Musste Leiter der Sendung, der hat mich wirklich regelrecht, da war ich echt noch ein relativ junger Kerl. Es war für mich auch eine Lernerfahrung, um das dann auch wieder zum Ernsthaften zu bringen. Der hat mich gedrängt, ihn mit dem Thema zu konfrontieren, obwohl eigentlich klar war nach meiner Wahrnehmung, dass das ein Boulevardblödsinn war.
Ja.
So. Und ich habe mich dann dazu drängen lassen und habe das zum Thema gemacht. Ich habe es alles andere als geschickt gemacht. Ich weiß auch noch, dass ausgerechnet Ernst Huberti dieses Spiel von mir angeguckt hat damals in einem Coaching. Und er hat mich natürlich
schön zerlegt.
Ja. und das ist voll nach hinten losgegangen und Daum war absolut pisst und das war für mich dann auch eine mega Challenge, das Gespräch wieder aufzufangen und wieder zu beruhigen sozusagen, was mir dann tatsächlich gelungen ist zum Glück. Aber auch das, wichtige Erfahrung, du musst schon auch selbst hinter dem stehen können, was du da tust, sonst macht es keinen Sinn.
Ja.
Also dieses
Kennst du
die Situation, wenn es um komplexe oder schwierige journalistische Themen geht und dann kommt, hey, aber das müssen wir und man selbst steckt auch drin im Thema und sagt, das sehe ich aber anders. Also am Ende des Tages musst du als Moderator, als Interviewer, als Kommentator selbst entscheiden, was du da tust. Das ist ganz klar, weil sonst ist die Gefahr, dass es schief geht, ist groß. Man muss schon hinter dem stehen können, was man da tut. Also insofern auch eine gute Erfahrung.
Ja. Ja, in der Situation war ich noch nie, weil ich sage immer, ich mache nur die Siegerinterviews.
Das sagen sie über dich, ja.
Danke. Kretsche, Pommes, Schwalbe, Heiner, Fritze oder doch noch ein anderer? Wer ist eigentlich der beste Handballexperte für dich?
Du kommst mir jetzt nicht ernsthaft mit der Frage.
Ja, natürlich. Oder?
Ich möchte auch weiterhin mit den genannten Herren und Kollegen, die ich allesamt, und das kann ich von Herzen sagen, sehr schätze, gut zusammenarbeiten. Also meine längste Geschichte habe ich mit Kretsche, es ist einfach so.
Also ist Kretsche der Beste?
Das hast du jetzt gesagt.
Nee, ich habe dich gefragt.
Also er ist doch gerade erst ausgezeichnet worden.
Es war klar, dass du dich da ganz mies rauswindest.
Also weißt du, es geht ja auch dann immer um eine gewisse Chemie, die da entsteht. Und nochmal, das ist also zeitweise, ich weiß nicht, wir haben echt, glaube ich, ein paar hundert Spiele zusammen gemacht.
Das ist schon, ja.
Also zeitweise war es auch so ein bisschen, also jetzt in letzter Zeit ist es weniger geworden, dass wir zusammen kommentiert haben. Er ist natürlich auch bei den Füchsen entsprechend eingespannt und dann Corona, ich war viel im Süden unterwegs und so weiter und so fort. Aber wir haben ja jahrelang echt äußerst intensiv zusammen kommentiert. Das war schon so ein bisschen altes Ehepaar-mäßig. Da saß er dann plötzlich neben mir und wir haben halt angefangen. Es hat irgendwie funktioniert. So, diese Eingespieltheit. Aber nochmal, die anderen, ich arbeite mit denen sehr, sehr gerne zusammen. Ja. Es gibt halt einfach diese, sagen wir mal, ja, größere, längere Geschichte mit Kretsche. Ja.
Ich finde das eher, hast du gut beschrieben, ich finde das auch sensationell, wen wir da überhaupt, was für einen Pool an überragenden Handballern wir da allein zur Auswahl haben, sozusagen, wen man von Sky aus zu den Spielen schicken kann. Das ist schon, finde ich geil. Du hast schon gesagt, was du schon alles kommentieren und begleiten durftest. Steht da noch was auf der Liste, wo du sagen würdest, wenn ich es mir unabhängig von Sender und Rechten und ich dürfte mir einfach was aussuchen? Da würde ich gerne nochmal hin, das würde ich gerne machen.
Ich würde gerne nochmal ein Endspiel mit deutscher Beteiligung bei irgendeinem Handball-Großturnier begleiten. Ja? Und du, also ich glaube, den Traum haben wir alle und irgendwie war ich immer am falschen Ort, aber Olympische Spiele, ja, verdammt nochmal, ja, die fehlen halt. Ja?
Das ist echt.
Wäre toll gewesen. Ja. Du, es ist alles in Ordnung, aber wäre natürlich schon.
Ja, wir reden ja echt über einen Traum, ne? Und ja, das ist, doch, den kann ich komplett nachvollziehen. Da gehe ich komplett mit.
Das wär's.
Hast du eine Halle?
Also wir können es ja kombinieren. Das Handballfinale mit deutscher Beteiligung bei den Olympischen Spielen.
So, genau.
Deal?
Ja, ja, genau. Okay. Da bin ich voll dabei. Das ist der Gipfel der Erfüllung für einen Handballkommentator. Hast du eine Lieblingshalle als Kommentator, wo du sagst, die hat es mir irgendwie schon besonders angetan?
Eine Lieblingshalle. Muss ich jetzt echt, also fahren wir natürlich jetzt wieder, muss ich jetzt eine sagen?
Oder? Natürlich musst du eine sagen, und ich ja hier nicht.
Natürlich muss ich eine sagen. Sonst also einfach nur, du meinst jetzt nur die Halle als Halle oder die Atmosphäre?
Nein, ja. Ich meine alles. Ich meine nicht die Halle, wie sie dasteht, sondern schon, wie die wirkt, wie die ein Spiel atmet und.
Magdeburg war schon cool ab und zu.
Ich hab's mir fast gedacht. Ich durfte es ja leider immer noch nicht
erleben. Das ist nicht dein Ernst.
Ich war immer noch nicht in der GTEC Arena.
Ja, das ist nicht dein Ernst. Wer macht denn die Pläne?
Tibor! Der Mann, der mich immer nach Minden schickt.
Jetzt hör auf. Also, weißt du, nochmal, randvoll der Laden, ja. Es geht gegen Kiel, unentschieden, ja. Letzte Minute. So, das ist schon irre. Ja, ich mein, aber hey, es gibt, weißt du, in Flensburg geht es auch ab.
Ja.
In Kiel. Also die Halle in Kiel finde ich mega. Diese, weißt du, ganz eng.
Ich habe mir schon gedacht,
steil.
Ja. Und das ist ja auch so eine richtig moderne Mega-Arena. Ne? Ich muss sagen, die andere haben auch ihren Charme, aber ich finde, die ist schon nahezu ideal gebaut auch irgendwie.
Ja, sie ist eben keine mega-moderne Arena. Weißt du, nicht wie diese Mehrzweckhallen, sondern sie ist auf Handball.
Ach so, ja, stimmt. Hast du völlig recht.
Die Kieler Halle. Guter Punkt. Und das macht sie ja auch so besonders, weil du dann natürlich auch sehr nah dran bist. Also das in Belgrad war schon auch speziell.
Ja, das habe ich mich jetzt gefragt. Aber da ist man halt nicht so. Aber jetzt frage ich mich auch, ob man da, aber da hat man eher so eine ängstliche,
nein,
Ehrfurcht oder vor so einer Halle, oder?
Nein. Aber es war, also weißt du, das war halt bei diesem Event, damals Europameisterschaft, das Finalwochenende und Serbien ist ja bis ins Finale gekommen. Das war natürlich dann Halbfinale gegen Kroatien und Finale gegen Dänemark. Die Hütte war komplett voll und entsprechend war die Atmosphäre. Das war natürlich schon, also ich meine, klar, auf dem Balkan, Handball kann man mal gucken.
Da geht's rund.
Speziell geht's, also, am einen oder anderen
Ort. Ja, genau.
Guck, in Westbrem zum Beispiel war ich noch nie.
Du warst noch nie in Westbrem?
Nein, ich war noch nie in
Westbrem. Westbrem. Westbrem, sorry.
Junger Kollege.
Ah, ist das so nicht?
Westbrem.
Oh, gut, dass du es mir
nicht mal sagst. Nicht Westbrem. Das heißt auch nicht Czeged, sondern Szeged.
Aber und heißt es jetzt, ich habe gehört, also ich habe immer Kielce gesagt, ich habe aber jetzt mal wirklich gehört, dass das Kielce heißen soll.
Lass uns über was anderes sprechen.
Ja, finde ich gut. Ich bin raus. Zwei letzte habe ich noch für dich. Die letzte kannst du dir schon denken. Die vorletzte ist Buschi oder Wolf Fuß. Wer wäre eigentlich der bessere Handballkommentator, wenn wir sie mal ausleihen?
Kommst du darauf jetzt?
Da vergräbt er erstmal das Gesicht in den Händen.
Die müssen doch nie auch noch Handball kommentieren. Doch,
absolut.
Also ich weiß nichts von Wolfs Handballaffinität, um ehrlich zu sein.
Ich glaube aber, der hat
Buschi selber hat Handball.
Der Wolf hat Kreisläufer Handball gespielt, bin ich mir relativ sicher.
Ja, was sonst? das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich mit Wolfi je über Handball gesprochen habe. Mit Buschi habe ich viel über Handball gesprochen.
Der liebt Handball.
Buschi ist ja Sport und da hätte ich jetzt eher eine Handballaffinität. Mhm. Ich weiß, dass sie da ist. Und jetzt lass mich mal kurz überlegen, damit ich keinen Scheiß erzähle. Ich glaube sogar, dass ich ein Spiel kommentiert habe, das Buschi moderiert hat beim Handball.
Ja, ja, bei Sport 1
auch. Ja.
Habt ihr ihn mal,
das war irgendwie, frag mich nicht, was ein Super Cup oder ein Final. Ich war, ich glaube, er war einmal dabei als Moderator.
Okay.
Also Buschi, da kriege ich näher zum Handball einfach.
Okay, ne? Den kriegst du leichter dir in die Kommentatorenposition reingedacht, sozusagen.
Quasi. Ja.
Und dann die abschließende Frage, Götzi, wen sollten wir mal einladen hier als Gesprächsgast in diesem Podcast?
Ihr habt ja schon jetzt schon einige gehabt, oder?
Viele waren schon
echt gute Leute, aber klar, der Handball hat schon ein ganz gutes. Hast du mit Benny Chaton schon mal gesprochen?
In der Tat noch
nicht. Ja, Benny, also Benny, also Geschäftsführer Hannover Burgdorf viele Jahre, sitzt noch im HBL-Präsidium. Ja. Der hat jetzt, ich glaube, er ist noch im HBL-Präsidium. Benny ist ein echt interessanter, schlauer Kopf, mit dem man über das große Ganze sehr gut sprechen kann. Das wäre sicherlich nicht uninteressant. Ja, aber da fallen mir ein. Hast du mit Jens Bürkle schon gesprochen?
Nee, auch noch nicht. Ja? Stimmt. Nach Balingen könnte ich auch mal wieder.
Absolut. Der Jens hat auch was zu erzählen. Ja. Ja. Aber das sind zwei, die mir spontan einfallen.
Aber da war es. Den allermeisten geht es so. Ach shit, ich wusste ja, dass die Frage kommt, dann ist erstmal eine halbe Minute Ruhe und dann überlegen sie. Du warst jetzt eh schon sehr gut.
Ja, aber also da würden wir echt noch Chaton. Würden nur einige. Ja. Wenn wir jetzt hier noch ein Bier trinken, dann komme ich noch auf den
Punkt. Also ich finde auch, der Pool ist groß. Götze, ich danke dir sehr.
Gerne.
Das hat echt Spaß gemacht. Das war sehr, sehr cool, dass alles mal aus deiner war. Ich habe auch viel Neues gehört, auch wenn wir uns immer wieder austauschen. Aber vieles war für mich auch noch neu. Ich danke euch allen. Ich danke den Handballern für eine geile Saison. Unfassbar, dass sie wirklich zu Ende gegangen ist. Ohne irgendwelche Quotientenringe. Es hat wirklich funktioniert. Ihr habt euch alle eine Sommerpause verdient. Ich gehe euch jetzt mal erstmal nicht mehr auf die Nerven. Aber es könnte sein, dass wir uns früher wieder hören als zur neuen HBL-Saison. Da gucken wir mal. Danke, dass ihr immer so fleißig zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer und bis bald.